Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hooked on Topic, heute mit Folge Nummer 193. Ich begrüße den wunderbaren Tom. Hallo Tom.
Sega.
Zum Stand jetzt, wenn ihr diese Folge hört, haben wir bereits alles erfahren, lieber Tom, über die Switch 2. Wir wissen Ach, alles über die Switch 2, wir sind komplett informiert über die Switch 2 und da dachten wir uns, es wäre eigentlich doch ein schöner Gegenentwurf. Die Erinnerung an Nintendo haben wir ja schon ausführlichst besprochen bei Hooked on Topic und dieser klassische Kampf zwischen Nintendo und Sega, den gibt es in dieser Form heute nicht mehr. Wer weiß, Tom, vielleicht hören wir ja sogar das von dir erwähnte Intro, das du gerade ganz toll dargeboten hast, auf dem Switch 2 Event, denn die sind ja befreundet, sie laufen Hand in Hand durch die Gegend, Nintendo und Sega. Das war mal ganz, ganz anders. Sega und Nintendo waren mal verfeindet und da ist es doch schön, genau zu dieser Woche, die so im Zeichen von Nintendo steht, unsere Erinnerung an Sega mit euch zu teilen.
Genau, das ist quasi Counter-Programming, was wir hier machen und gehen unsere Erinnerung an Sega durch, wie wir das ja auch schon in der Vergangenheit mit Microsoft, mit Sony und mit Nintendo und mit dem PC, mit dem Spiele-PC gemacht haben. Nur ist es hier, das haben wir vor der Aufnahme bei uns beiden festgestellt, was die persönlichen Erinnerungen angeht, ein bisschen was Besonderes, weil wir beide jetzt nicht uns identifizieren würden als straight up irgendwie Sega-Kinder. Ne? Früher warst du ja immer entweder Nintendo-Kind oder Sega-Kind. Ich war eindeutig Nintendo-Kind. Sega hat bei mir sehr viel weniger stattgefunden. Und ich habe dann aber sehr viel später Wertschätzung gewonnen für das, was Sega gemacht hat, dann auch im Konsolenbereich und natürlich auch darüber hinaus mit den eigenen Spielen, die sie vertrieben haben. Bei dir hat es dann ein bisschen anders angefangen, aber grundsätzlich ist es doch bei dir ähnlich.
Genau, es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich bin dann sehr zum PlayStation-Kind statt zum Nintendo-Kind geworden. Aber im Grunde ist bei mir Nintendo und Sega gar nicht so weit auseinander, weil auch bei den Erinnerungen an Nintendo war es bei mir ja so, dass ich dann in der frühen Kindheit ganz viel mit Nintendo interagiert habe. Und bei Sega war es ähnlich. Dann bin ich bei Nintendo raus gewesen, viele Jahre. Der Unterschied zu Sega ist hier einfach, Nintendo fand trotzdem statt in meiner Wahrnehmung. Ja, ich habe gewusst, was Nintendo so macht. Ich habe auch bei Freunden und Freundinnen regelmäßig dann Nintendo-Spiele gespielt und habe auch Mario 64 gespielt, obwohl ich kein Nintendo 64 hatte und hatte mal Smash Brothers dann ein paar Mal auf dem GameCube gespielt und so weiter und so fort. Während bei Sega es so war, dass diese Firma völlig aus meiner Wahrnehmung verschwand als Jugendlicher und in meiner späteren Kindheit. Es ging ja auch so weit, ich war mir nie wirklich bewusst darüber, was ich überhaupt für eine Konsole da stehen hatte. Es war immer das Sega. Es war halt dieses Sega-Gerät, das wir zu Hause hatten. Aber bei uns war ja die Geschichte, ich wusste nicht, wo das herkam. Ich wusste nicht, warum das da ist. Ich wusste nicht, ob das aus irgendeinem fremden Land heimlich über die Landesgrenzen geschmuggelt wurde, weil erneut, es erschien mir, es gab bei mir keinerlei Wahrnehmung, dass es ein Produkt ist, das in Konkurrenz zu Nintendo steht oder auf der gleichen Ebene steht wie Nintendo, sondern das war immer dieses eine spleenige Gerät, auf dem Sonic lief.
Ja, bei mir war in der Kindheit auch wirklich Sega eigentlich kein großes Thema, weil meine erste Konsole war der Game Boy und dann in relativ kurzer Zeit danach das Super Nintendo. Und das waren dann lange Zeit auch die einzigen, bis dann später das ergänzt wurde durch PlayStation 2 und GameCube. Und da haben wir ja dann schon einige Sachen übersprungen an der Stelle. Und ich hatte selber nie die Wahrnehmung, wie du eigentlich, ich hatte nie die Wahrnehmung, dass Sega jetzt dieses große Ding sei, weil auch in meinem Freundeskreis das einfach nicht groß stattgefunden hat, nur sehr vereinzelt. Und stattdessen war es immer PlayStation und Nintendo. Die beiden habe ich total als Konkurrenz dann wahrgenommen, weil das halt auch die Zeit war, in der ich dann vor allem mit der Jugend groß geworden bin. Ne? Da war Sega ja dann schon raus. Also diese Kernkonkurrenz von Sega gegen Nintendo, vielleicht sind wir dafür dann tatsächlich einfach ein bisschen zu jung.
ich glaube, es ist aber auch hier wirklich wichtig, zwischen den USA und Europa da zu unterscheiden. Habe ich so das Gefühl auch gehabt, weil die Verkaufszahlen in Europa, von dem, was ich recherchiert habe, jetzt nie so dann extrem durch die Decke gegangen sind bei Sega, wie das dann in den USA mal der Fall war, weil es ja auch den auf die USA limitierten Videogame-Crash gab, was dann ja ganz großen Einfluss auf die diese kurzfristige Entwicklung genommen hat. Und das ist ja einfach eine dann doch recht andere Historie, als wir sie in Europa erlebt haben. Und ich glaube, das geht dann oft verloren, wenn man einfach über diese kulturellen Erinnerungen spricht, beziehungsweise wenn man sich die kulturellen Erinnerungen anliest im Internet, weil die halt in aller Regel aus einer US-amerikanischen Perspektive weitergegeben werden. Ja,
Da muss man auch wirklich betonen, dass Genesis bzw. Mega Drive war in den USA halt wirklich ein Riesenhit. Ja. Das hat da unglaublich gut funktioniert, nicht zuletzt auch wegen der Sportspiele und sowas. Also das war ein richtig großes Ding. Deswegen war die Konkurrenz dort zu Nintendo einfach auch eine sehr viel größere Realität im Wesentlichen. Wie sich das jetzt im europäischen Markt dann wieder gespiegelt hat, habe ich damals halt gar nicht wahrgenommen. Und heute habe ich das Gefühl, redet man auch nicht wahnsinnig viel drüber, weil es dann schon sehr geprägt ist von dieser amerikanischen Historie. Aber vor allem kann ich mich auch nicht groß irgendwie an das erinnern, was wir im Format Verrückte Spielewerbung ganz oft hatten, nämlich diese zahlreichen Werbungen, wo Sega extrem aggressiv auf Nintendo geschossen haben, teilweise wortwörtlich. Und das gab es sicherlich vereinzelt im deutschsprachigen Bereich, aber es scheint deutlich weniger dominant gewesen zu sein.
Und ich glaube, auch das liegt sehr daran, dass damals ja noch viel stärker die unterschiedlichen Regionen der gleichen Firmen völlig unterschiedlich geführt wurden. Es gibt ja dieses berühmte Buch, das ich ja auch gelesen hatte, Console Wars, über den genau diesen von uns hier beschriebenen Kampf zwischen Nintendo und Sega. Und der ist halt völlig auf die USA fokussiert und spricht ja mit ganz vielen Leuten dort auch. Und was da halt sehr rüberkommt und was sie auch sehr klar sagen, ist halt, dass Sega USA eine völlig eigene Entität war im Vergleich zu Sega Japan und auch dann Sega, ich weiß nicht, ob es Sega Europe gab oder ob das in einem anderen Ding zusammengefasst wurde. Jedenfalls wurden diese unterschiedlichen Regionen wirklich ja unterschiedlich geführt. Die hatten eigene Marketingkampagnen, wie wir gerade schon gehört haben bei dir. Es hat unterschiedliche Namen für die Konsolen bekommen. Das ist ja etwas, was auch bei Nintendo bis vor einigen Jahren auch noch akut spürbar war, wenn dann plötzlich ein Spiel zwei unterschiedliche englische Übersetzungen bekommen hat. Eine, die von Nintendo Europe gehandelt wurde und eine, die von Nintendo Nintendo US, würde es, glaube ich, heißen, gehandelt wurde. Das machen sie, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber ich erinnere mich noch dran, dass es zu 3DS-Zeiten zumindest noch da einzelne Beispiele für gab.
In den 80ern gab es übrigens schon ein Sega Europe, das gegründet wurde. Also das muss dann auch sehr separat davon agiert haben. Anders könnte ich es mir jetzt auch nicht erklären. Ich meine, Segas Konsolen-Business geht ja wirklich ziemlich weit zurück. Ne? Da können wir sogar über das SG-1000 reden, SG-1000. Das hierzulande dann auch keine große Rolle gespielt hat, habe ich bis in mein Erwachsenenalter auch nie von gehört, von dieser Konsole. Das Erste, was dann wirklich relevant wurde, war, glaube ich, das Master System. Aber auch das ist eine Konsole, die hatte ich noch nie in der Hand. Die kenne ich nur als, okay, Spiele davon wurden portiert, dann später auf andere Plattformen. Alex Kidd und so ein Kram kenne ich dann ja auch durch David unter anderem, weil der damit eine Kindheitsverbindung hat und ich damals das Nostalgiker zu Alex Kidd geschnitten habe. Aber das ist eine Konsole, die deren Existenz war mir damals schlicht und ergreifend nicht bewusst.
Ja, so ging es mir da im Grunde auch. Ich hatte das gerade mal angerissen. Ich weiß gar nicht, wann ich die Geschichte mal erzählt hatte, aber der Kontext war wirklich, dass mein Papa eines Tages mit dem Mega Drive halt auftauchte und ich habe erst vor wenigen, ich glaube, es war vor einem Jahr oder sowas, habe ich erst mal erfahren, wie das passiert ist, weil ich das mal random gefragt habe, wie ist eigentlich eines Tages magisch ein Mega Drive bei uns erschienen, weil das ist natürlich nicht einfach passiert, ja, eine Konsole zu kriegen war ja ein unglaubliches Event als Kind und als Jugendlicher und das war ja auch nicht günstig für die Eltern, aber da war es halt so, dass mein Vater hat ebenfalls bei der Bahn gearbeitet und die hatten da Auszubildende und die zwei Auszubildenden, die in seiner Abteilung waren irgendwie, die haben eines Tages einfach ihren Mega Drive mitgebracht in dem Raum, in dem sie dann gesessen haben, weil die waren noch viel draußen unterwegs, aber immer wenn sie dann zwischen den Zugankünften waren und irgendwie gerade warten mussten und nichts tun hatten, haben die dann in diesem Pause-Aufenthaltsraum das Mega Drive angemacht, was ich erstmal super based finde, bereits in den 90ern das zu machen. Und die sind dann halt irgendwann weg gewesen, aber haben ihr Mega Drive da stehen lassen. Und zwar nicht dann einfach nur, ha, es ist ein Tag hier, ich nehme es jetzt sofort mit für meine Kinder, fuck them, sondern da stand da, glaube ich, hat er mal gesagt, ein Jahr und oder länger. Also stand da wirklich einfach rum und niemand hat es interessiert, weil keine andere Person irgendein Interesse an Videospielen hatte. Und irgendwann hat er mein Papa gesagt, ja, ich guck mal, ob meine Kinder das mögen, ich nehme es einfach mal mit. Und so erschien das dann plötzlich bei uns, ohne dass irgendjemand wusste, was das war, was eine tolle Sache ist, weil
wie also, so ein Artefakt.
Es ist wirklich wie so ein Artefakt. Es war magisch, es war völlig unnahbar. Und dann kam noch dazu, dass es halt Spiele dabei hatte, weil er hat die Spiele dann halt auch mitgenommen. Und eines der Spiele, um vielleicht mal einen konkreten Titel zu nennen, war halt Echo the Dolphin. Und Echo the Dolphin ist so ein insane Spiel, um es als kleines Kind zu spielen. Weil zumindest die Version, die wir hatten, war halt auch auf Englisch. Damals war ja nicht immer alles übersetzt, weil es hat ja nicht viele Texte. Es kommen immer mal wieder so, es sind quasi Texttafeln, die erscheinen, Echo the Dolphin. Da sieht es ein bisschen aus wie so ein Stummfilm. Du sprichst mit einem Delfin und dann siehst du einfach nur auf dem kompletten Bildschirm halt den Text. Und der war halt auf Englisch. Meine Eltern sprachen kein Englisch, ich sprach kein Englisch, niemand sprach Englisch. Und dann hast du diese sowieso schon, selbst wenn du die Sprache sprichst, unglaublich seltsame, einzigartige Spielerfahrungen davon, einen Delfin zu spielen, der gegen Aliens sich erwehren muss, mit nicht der einer Waffe, mit der er abfeuert, obwohl er eine Schallwaffe hat, sondern indem er halt einen wahnsinnig schwer zu durchblickendes Labyrinth durchkreuzt, mit Walen spricht, und das war völlig magischer, eine magische andere Welt, die du nicht verstehen konntest, bei der wir auch nie über das zweite Level hinausgekommen sind, allein bis wir es mal aus dem ersten Areal geschafft haben, weil du da hoch in die Luft springen musst, um dann von Aliens entführt zu werden. Das hat eine Weile gedauert.
Ich meine, du hast gerade gesagt, das war als Kind unmöglich, dahinter zu steigen. Ich glaube, auch als Erwachsener war es sehr, sehr schwierig, auch wenn da vielleicht Englischkenntnisse dann vorhanden waren. Aber das ist ja berüchtigt, das Spiel, für seine Eigenheiten in der Form. Aber dann war es doch bei dir sicherlich so, als Kind hinterfragt man das ja nicht. Du stellst ja keine Ansprüche ans Game Design und analysierst ja auch nicht, okay, das ist nicht gut gestaltet hier oder die Lesbarkeit ist nicht gegeben oder so, sondern du spielst es ja einfach, selbst wenn es irgendwie super schwer ist oder du Sachen wiederholst oder so.
Es gibt keine Vergleiche so richtig. Wenn es die gibt, hast du natürlich auch nicht den kritischen Verstand, um da die zu tätigen. Aber die gibt es halt auch gar nicht. Also Mario hatte ich da ja schon gespielt, klar. Aber Mario und Echo the Dolphin war quasi gleichwertig nebeneinander. Was ist jetzt das richtige Spiel? Vielleicht macht Mario das ja falsch. Ich weiß es ja nicht.
Ich habe ja mal, weil zu der Zeit, wie gesagt, ich hatte noch gar keine Verbindung mit Sega. Ich glaube, das Einzige, an das ich mich auch nur sehr vage erinnere, das muss entweder bei einem Cousin oder bei einem Kumpel gewesen sein, ist, dass ich mal das Game Gear gespielt hatte dort. Und das halt schon cool fand, weil es halt dieser Farbdisplay war und es war dieses große Chonky-Teil und da haben wir da Sonic drauf gespielt. Aber diese Erinnerung ist schon so blass, weil es auch nur so ein kurzer Moment gewesen sein muss, der meine Verbindung mit Sonic an die Kindheit ist und ich glaube auch meine einzige, weil es dann wirklich ewig gedauert hat, bis ich wieder selbst dazu gefunden habe. Aber ich war ja begeisterter Leser der Screen Fun. Und in der Screen Fun waren natürlich alle Konsolen Thema und der PC. Und trotzdem, obwohl ich mehrere dieser Zeitschriften, ich habe gerade mehrere auch vor mir liegen, damals ja wirklich rauf und runter gelesen habe und die auch als Erwachsener dann immer gerne durchblättere, trotzdem dort Sega, wie ich festgestellt habe, immer wieder Thema war, ist es bei mir nicht hängen geblieben. Eine der ersten Erwähnungen, die ich gefunden habe, ist tatsächlich eine zum Mega Drive und ich meine, ich habe erst in den späten 90ern zu dem Magazin gefunden, da war das Mega Drive schon sehr alt und eigentlich auch schon kein Thema mehr. Deswegen ist auch der erste Artikel, den ich zu Mega Drive hier gefunden habe, ein Special aus der Ausgabe 4 1998 von der Screen Fun, wo steht Spiel und Spar das Sega Mega Drive. Mit dem Mega Drive begann 1988 die dritte Welle der Videospiele. Heutzutage erscheinen keine Spiele mehr für den 16-Bit-Oldie, doch Konsolenkenner und Spielesammler greifen zu. Und dann ist hier so ein Steckbrief mit Informationen zum Erscheinungsjahr 1988 und 1990 in Europa. Und der Gebrauchtpreis der Konsole, damals laut Screen Fun, betrug 80 Mark. Und Gebrauchtpreis pro Spiel 5 bis 30 Mark. Mhm. Und ich meine, wenn du heute mal auf eBay gehst und dir versuchst, einen gebrauchten Mega Drive zu holen, das kriegt man schon noch hin für einen okayen Preis, habe ich das Gefühl. Die Spiele wiederum, die sind in der Regel deutlich teurer geworden, als das damals der Fall war, mit 5 bis 30 Mark. Ja, und dann ist ja halt noch ein längerer Artikel, ne, auch mit so Beispielspielen. Sie haben hier Super Shinobi, Thunder Force, NHL Hockey, Gunstar Heroes und Shining Force als Beispiele für Empfehlungen. Und ach nee, geht sogar noch weiter. Wonder Boy, Castle of Illusions, Ginook, habe ich noch nie gehört. Sonic 3 und Cobra Command. Das sind die Top 10 Mega Drive-Spiele, die hier empfohlen werden von der Screenfun im Jahr 98.
Schön. Davon gab, also ich kenne Sonic the Hedgehog, das habe ich gespielt. War aber da als Kind schon zu enlightened, als dass ich und dann Echo ein Fan Dolphin dadurch werden würde. Genau. Und ich glaube, ich fand, also, nee, ich kann nicht sagen, dass ich Echo the Dolphin besser fand. Sonic hat schon wirklich, gerade dann der Koop-Modus der späteren Teile, der nicht gut funktioniert hat, aber ich konnte es mit meinem Bruder dann spielen. Und er konnte gar keinen Spaß daran haben, weil die Kamera immer auf mich dann gegangen ist und er blieb dann zurück, während ich nach vorne rannte. Oh, ja. Das war nicht gut dafür geeignet, weil das ein sehr schönes Spiel ist. Aber trotzdem sind das sehr positive und schöne Erinnerungen, während ich bei Echo the Dolphin, weiß ich nicht, bei Echo the Dolphin ist wirklich, als ob ich an Twin Peaks denke, wenn ich da als modernes, wenn ich das als Erwachsener geguckt habe. Das hat mir die gleiche Erfahrung damals gegeben.
Ja. Hätte auch ein Traum sein können, war in dem Fall aber ein Videospiel.
Wirklich, exakt, das ist eine sehr gute Bezeichnung. Es ist wirklich ein Spiel, das wirkt wie Traumlogik, wenn du, ich glaube, es ist heute noch so, und als Kind war galt es mal 100. Die 80 Euro, die du gerade genannt hast,
Mark.
War das, Entschuldigung, natürlich, Mark, war das zum Launch?
Nein, das war schon der gebrauchte Preis, der dort quasi nachdem die Konsole schon ihre 8 Jahre in Europa auf dem Buckel hatte, hast du sie für 80 Mark gebraucht bekommen, das wollten sie damit sagen.
Das ergibt mehr Sinn. Und damals war es ja noch viel mehr als heute so, dadurch, dass der Videospielmarkt ein sehr auch auf Kindern ausgerichteter Spielzeugmarkt im Kern dann war. Ne? Also es war am Anfang anders, weil am Anfang waren es halt PCs und als PC bist du dann natürlich auch eher an die technisch erfahrenen Leute gerichtet, gerade weil die Bedienung dieser PCs, die damals noch nicht PCs hießen, nicht einfach war. Aber dann, wenn wir halt über NES, SNES, Sega Mega Drive und sowas sprechen, das waren ja im Kern als Spiel, nicht im Kern, das waren als Spielzeug vermarktete Geräte. Und da ist es dann ja so, dass der exakte Release-Zeitraum gar nicht mehr so wichtig ist. Ne? Weil ob du als Kind jetzt die Konsole im Jahr bekommst, in dem sie erschienen ist, oder wie ich viele Jahre später, weil ich habe da ja Erinnerung dran, ich bin 91 geboren, also kann ich sie nicht vor Ende 94, 95 bekommen haben. Und glaube, bei mir gab es zu keiner Sekunde den Gedanken, oh, ein altes Gerät oder so etwas. Das heißt, ich glaube, das wird quasi weniger akut, je kaufkräftiger und erwachsener die Zielgruppe wird, desto relevanter wird halt auch wirklich der Release-Zeitraum, während du Kindern das ja auch locker 5 Jahre später noch schicken kannst und die kein Gefühl dafür haben. Das
Marketing ist, finde ich, damals ein super interessantes Ding gewesen, weshalb ich auch verrückte Spielewerbung so spannend finde, weil man halt sieht, was so versucht wurde. Und viel davon, gerade ja auch auf Segas Seite, ist ja wirklich die Rule of Cool. Ne? Wir versuchen, einen Teenager zu vermarkten und damit ja schon mal eine ältere Zielgruppe.
Stimmt.
Also zumindest in Amerika, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum bin ich mir da jetzt nicht 100% sicher. Damit halt schon eine etwas ältere Zielgruppe, als es Nintendo in der Regel macht. Und Nintendo hat dann ja aber auch darauf geantwortet. Aber in der Regel hatten sie breiter gefächerte Werbung und innerhalb der Werbung auch mal Sachen ausprobieren mit Dingen, die dann halt ein bisschen bizarrer waren, wo du jetzt nicht sagen würdest, okay, das ist jetzt an Kinder gerichtet unbedingt. Und das geht ja noch viel weiter zurück, ne? Wenn du auch bei Nintendo irgendwie zu den Game & Watches gehst oder so, die ja teilweise an Geschäftsmänner vermarktet wurden, in Japan zumindest, weil sie halt so eine Uhr haben und ne, so ein Ding, das du aus der Jackentasche ziehst und dann unterwegs mal eine Pause füllen kannst oder einen Commute. Das finde ich halt ganz witzig, wie solche Testballons dann da auch mit drin waren und da dann versucht wurde, rauszufinden, okay, an wen vermarkten wir das jetzt? Aber ich habe es auch so wahrgenommen und durch die Screenfun wird das eigentlich nur verstärkt. Männliche, Jugendliche waren, glaube ich, so die Kerngruppe.
Auf jeden Fall. Hast du denn dann, also ich habe jetzt das jetzt schon ausführlich beleuchtet, dann meine Historie im Spezifischen. Wie war es denn bei dir dann ganz spezifisch? Du hast ja gerade auch schon mal allgemein darüber gesprochen, dass das ähnlich, ne, getaktet ist wie bei mir insgesamt. Aber wie war es denn dann spezifisch mit dem Mega Drive oder Sega in diesen frühen Zeiten? Also in welcher Form hast du da den Kontakt bekommen?
Na, abgesehen von der Sache mit dem Game hier eigentlich gar nicht. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, großen Kontakt mit einem Mega Drive gehabt zu haben. Außerhalb von vielleicht das mal gesehen zu haben im Elektrofachmarkt, wo du dann halt die Spielstationen siehst oder sowas. Aber selbst das ist jetzt nur vermutet. Ich habe da keine aktive Erinnerung dran an das, was dort stattfand. Die ersten wirklich aktiven Erinnerungen von, okay, ich habe Kontakt mit einer dieser Sega-Konsolen, abgesehen vom Game Gear, war dann der Dreamcast. Und das dauert ja noch eine Weile.
Hast du irgendwie mal Zeit gehabt? Du bist ja ein großer Retro-Liebhaber. Gab es eine bestimmte Zeit, wo du da mal zurückgegangen bist? Dass du irgendwie gesagt hast, also ich weiß ja halt sehr, dass du eine ganz konkrete, auch so eine Dreamcast-Zeit hattest vor einigen Jahren, wo du ja wirklich ganz viel in die Dreamcast ja auch investiert hast und also Zeit investiert hast und dir auch eine gekauft
auch
hast.
Geld.
Hattest du das auch mal bei Mega Drive in irgendeiner Form? Oder war das halt eher, weil diese Spiele solche Klassiker sind, dass man dann halt das Echo oder das Sonic oder so halt auf anderen Konsolen dann irgendwann mal nachholt?
Ja, irgendwie. Also weder bei Mega Drive noch beim Master System hatte ich diese Art von Faszination.
Ist der Saturn? Oder was ist das Master System?
Nee, Master System war die Vorgängerkonsole quasi. Gegenstück zum NES. Mhm. Und bei Mega Drive kam es aber auch nie. Wir haben ja eins, das steht, glaube ich, gerade im Büro. Das hat uns der Olli mal gegeben. Mhm. Also wir haben die Möglichkeit, das auch wirklich auf Original-Hardware zu spielen, halt in der PAL-Version dann in dem Fall. Aber die Faszination ist da nie übergesprungen. Ich habe dann einige Spiele mal nachgeholt auf anderen Plattformen, weil es gibt ja zahlreiche Sammlungen von den Mega Drive Klassikern und dann eben auch mal in Streets of Rage 2 oder sowas durchgespielt, aber eine große Verbindung habe ich dazu nicht und das liegt vielleicht auch daran, dass ich ja nie eine Verbindung gefunden habe so richtig zu Sonic, wo ich ja erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal Sonic 1 durchgespielt habe und das ist auch, glaube ich, immer noch das einzige Sonic-Spiel, das ich durchgespielt habe. Das ist so, selbst danach dachte ich mir dann so, ja, also ich verstehe schon, dass man wie man das cool findet, aber es ist wirklich nicht meins. Ich verstehe diese Art von Game Design, die klickt bei mir nicht von dem, was da gemacht wird. Auch wenn ich es irgendwo wertschätzen kann an bestimmten Stellen, vor allem auch aus technischer und musikalischer Ebene, weil da finde ich es hervorragend. Aber spielerisch ist da der Funke nicht übergesprungen und da habe ich immer zu Mario geguckt und gedacht, das ist doch viel besser.
Mhm. Du hattest dann schon den nötigen kritischen Blick darauf, eine so konkrete Meinung zu bilden. Weil so weit bin ich nie gekommen.
Genauso ist es ja erst später entstanden. Damals war es einfach nur viel, okay, ich habe es gar nicht mitbekommen. Mhm. Und als ich dann Sonic mal wirklich so nachgeholt habe, da war ich ja dann schon erwachsen. Also das ist ja was ganz anderes, eine ganz andere Zeitebene, in der wir uns da bewegen.
Ich fand gerade ganz ganz nett, dass du als erstes den Game Boy erwähnt hattest, als die erste Videospielkonsole, Handheld-Konsole, die du besessen hast, weil ich bei der Recherche zu diesem Podcast eine sehr lustige Namensgebung entdeckt hatte. Hattest du das auch gesehen, auf den Game Boy bezogen, wenn wir über Sega sprechen? So, ansonsten
den
kam
Super
ich hier
Game Boy oder was meinst du jetzt?
Ja, genau, davon wusste ich vorher nichts. Das ist eine lokale Version in Südkorea, erschienene Version des Mega Drives, der einfach Game Boy hieß. Samsung Game Boy, weil er von Samsung rausgebracht wurde. Und das entsteht, weil anstelle des E's vom Game Boy ein Sternchen angezeigt wird. Und später wurde dann in Aladdin umgenannt, aus unbekannten Gründen. Das finde ich unglaublich lustig, weil ja Samsung heutzutage diese allgegenwärtige Megafirma ist. Und damals konnte sich diese Firma das noch leisten, halt einfach zu sagen, naja, wir nennen unser Ding jetzt halt auch Gameboy mit einem Sternchen, ne?
Ja, die Konsole hat ja dann auch in anderen Märkten noch ein sehr viel längeres Leben gehabt. War das nicht auch in Brasilien dann so ein großes Ding? Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ich glaube, das war das Mega Drive.
Das hat tatsächlich in Brasilien halt in den 2010ern nochmal wurde das neu lizenziert und wurde dann halt nochmal halt dort einen neuen bis heute aktuellen nee, nicht mehr bis heute aktuellen, bis vor einem Jahr aktuellen ja, Nachschub bekommen. Das wurde jetzt auch, es wurde in einem Post, den ich hier sehe, ich sehe das genaue Datum leider nicht, aber vor 1 bis 2 Jahren wurde das wieder eingestellt und 2017 wurde es neu gelauncht, dass quasi es einfach eine lokale Firma gab namens Tectoy. Die haben gesagt, wir lizenzieren das von Sega und wir stellen jetzt offiziell wieder den Mega Drive her und bringen dann halt Spiele hierzulande raus, die manchmal, also oftmals einfach lokalisierte Fassungen existierender Spiele waren, dass ein Wonderboy zum Beispiel neu erschien, aber es war einfach immer noch Wonderboy, hieß aber Turmada Monika. Und noch mehr Untertitel, den ich hier nicht weiter zerstören möchte.
Nee, finde ich aber lustig, dass es da noch diese extra Geschichte hat. Da könnte man auch, also da gibt es ja auch komplett eigene Videos dazu, wenn man im Internet sich umschaut. Ich finde übrigens auch lustig, dass wir uns hier wieder bei den Sega-Konsolen mit den Namen in einer Richtung bewegen, wo ich nie weiß, welchen Artikel ich benutzen soll. Also das ist, glaube ich, bei mir meistens das Mega Drive. Manchmal aber auch der Mega Drive. Bei der Dreamcast bin ich meistens bei die Dreamcast, obwohl ich vorhin gemerkt habe, habe ich einmal total unbewusst der Dreamcast gesagt, was ich normalerweise überhaupt nicht mag. Aber nee,
ich
ja,
ich bin, bisher bin ich bei dir mit das und die. Das sehe ich soweit auch.
Das Saturn. Oder der Saturn.
Ich würde sagen der Saturn. Siehste. Warum? Wie entstehen diese Assoziationen? Seltsam. Versuch das mal jemandem zu erklären.
Nee. Also außer das, was der Publisher sagt, wobei ich wetten würde, dass man da auch immer widersprüchliche Aussagen findet.
Ja, auch guck mal, Leute, da würde uns vernünftig gendern auch helfen bei den Videospielkonsolen. Wenn wir in eine Zeit ankommen, wo das alles neutraler gestaltet wird, könnten wir und endlich auch auf Nutella, Sega, Mega Drive und Genesis einigen.
So.
Tom, dann lass uns doch einmal einen Schritt nach vorne vielleicht machen. Jetzt gar keinen festen, das ist ja ein lockerer Podcast, wo wir jetzt keiner mega stringenten Struktur folgen. Also wir können jederzeit zurückkommen auch nochmal. Aber wir können ja mal zumindest einen vorsichtigen Schritt nach vorne wagen. Ich persönlich habe keinerlei Erfahrungen und über den AVGN hinausgehendes Wissen über diese ganzen Add-ons, die dann erschienen, wie der 32X und wäre jetzt deswegen direkt mal zum Sega Saturn gewandert, wo es aber bei mir ähnlich aussieht, denn das ist quasi der tote Raum bei mir zu Sega, weil die Dreamcast wiederum habe ich wahrgenommen, dass sie existierte. Ganz bisschen nur, nie als, also es war nie ein Gedanke auch nur, dass ich mir eine Dreamcast kaufen würde. Ja. Dafür ist sie zu früh verschwunden vom Markt dann wieder. Und da war ich dann halt noch zu jung, da habe ich noch Sachen geschenkt bekommen, anstatt selber mir zu überlegen, was ich haben will. Ich wusste dann aber, dass sie existierte, weil die dann auch mal retrospektiv genannt wurde. Der Sega Saturn wiederum, Tom, ist einfach... Ich weiß nichts darüber. Ich habe das Ding noch nie in echt gesehen. Ich habe das Ding noch nie in echt in der Hand gehalten, den Controller. Ich weiß auch nie so instinktiv, dass der existiert. Ich muss mir immer die Liste angucken der Dreamcast-Konsolen, damit mir dieser Name wieder einfällt, weil existiert in meiner in der Realität einfach überhaupt gar nicht.
Ist ja auch eine Konsole, die Sega krass an die Wand gefahren hat mit Marketing, mit Release, mit eigentlich allem, auch mit der Hardware selber, weil das war ja eine schwer zu programmierende Konsole, wo auch die Dokumentation nicht immer dabei war, wenn die Devs mal auch tatsächliche Dev-Kits hatten und sowas. Da gibt es ja wirklich viele Informationen, auf die zurückzuführen ist, warum das nicht so gut funktioniert hat. Und auch die Konkurrenz der PlayStation war halt zu groß, zu mächtig und auch zu günstig am Anfang der Konsole. Aber das wissen wir ja alle erst dann, also haben wir ja erst später erfahren. Ne? Damals habe ich das auch nicht mitbekommen. Für mich hat das Saturn damals auch nicht existiert. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, noch mal ein paar Screenfans durchgeblättert und habe quasi Spuren gefunden. Aber selbst die sind nur verstreut gewesen. Wie gesagt, Ende der 90er sind diese Screenfans hier. Wir reden vom Jahr 1998. Da habe ich zum Beispiel einen Test gefunden zu Panzer Dragoon Saga, der auf einer Seite ist, ne, auf eine einzelne Seite, die hier bekommt, und das ist, ne, Screenfun bewertet in Schulnoten, bekommt in Grafik eine 2, in Sound eine 3, Dauerspaß 2 und Gesamtnote 2. Ungewöhnliches Einsteigerrollenspiel, das besonders optisch einiges zu bieten hat, ist deren Fazit. kann ich mich nicht erinnern an dieses Spiel, an diesen Artikel habe ich damals überflogen, weil war mir egal. Dann in der Ausgabe, was ist das hier, 698, gibt es einen Test zu The House of the Dead. Auf dem Saturn, wohlgemerkt, ja. Also das kann laut Screenfire zumindest nicht die beste Version gewesen sein, weil Grafik 4, Sound 4, Dauerspaß 4, Gesamtnote 4, echt gruselig. Oha. Dieses Spiel holen sich wirklich nur die abgebrühtesten Saturn-Freaks.
Ich meine, war ja auch, ist ein Sega-Spiel, also wird es ja wahrscheinlich auch zumindest zuerst nur für den Saturn erschienen sein, oder? Ich versuche es gerade mal rauszufinden, aber als Sega-Spiel würde es für mich Sinn ergeben.
Na, es ist halt es ist ja eigentlich ein Arcade-Spiel und später gab es ja dann die Dreamcast House of the Dead-Version und die sind ja richtig beliebt.
Genau, aber das erste House of the Dead ist tatsächlich das erste Mal für zu Hause kaufbar gewesen auf dem Sega Saturn und später kam dann noch eine Windows-Version. Aber das war es tatsächlich, laut diesem kurzen Artikel zumindest, den ich hier aufhabe.
Und das nächste ist dann wieder nur eine Randnotiz hier in der Ausgabe 1 1999. Da gibt es nämlich so einen Rückblick aufs Jahr 1998 und da gibt es so eine Sparte, was uns bewegte, wo die Redaktion so 5 Punkte aufschreibt von Ereignissen, die sie bewegt hat. Und auf Platz 2 ist dort und tschüss Saturn. Wir sagen zum Abschied leise Servus. Schade Saturn, dass du dich nie so richtig durchsetzen konntest. Ruhe in Frieden. Und das war's dann.
RIP, liebe Saturn. Die Saturn ist aber in meiner Wahrnehmung eigentlich einen relativ natürlichen Todes gestorben. Das war doch jetzt eigentlich nicht so, dass das dann schnell abgebrochen wurde oder so. Wenn ich mir so den Zeitraum angucke, dann gab es 4 Jahre. Das ist heute sehr kurz, aber damals durchaus eine normale Zeit. Und dann erschien ja das Dreamcast. Einfach durch die, indem ich also auch so die Release-Zeitpunkte blicke, scheint es mir so. Empfinde ich das falsch?
Das Problem ist, dass der Saturn die Konsole im Westen einfach nie so richtig Fuß fassen konnte. In Japan gibt es ja unheimlich viele Spiele für Saturn, die es bei uns nicht gibt. Also die Spielebibliothek ist eigentlich sogar ziemlich beeindruckend, vor allem weil dort ja auch richtig schöne 2D-Spiele drauf stattfinden, weil die Konsole in der 2D-Verarbeitung ja eigentlich sogar besser war als in der 3D-Verarbeitung. Aber zu einer Zeit, wo gerade auch im Westen 2D-Grafik immer abgestraft wurde. Ne? Da hast du es ja nicht selten, dass du super schöne Pixel-Optik hast und eine Screenfan sagt dann, ja, ist hier eine 3. Weil ist ja alt. Sieht ja alt aus. Ja. Sieht ja aus wie ein altes Spiel. Ja. Igitt. Das ist ja gar kein 3D. Und das war's dann. Und das ist halt ein bisschen schade, weil dann, dadurch, dass es dann so schwer zu programmieren war, dadurch, dass es im Westen nicht so richtig Fuß fassen konnte, wird das halt schnell ein Schneeballeffekt, wo dann halt auch weniger große Entwicklerstudios dafür entwickeln und dann hast du weniger Spiele und dann kaufen es noch weniger Leute und wenn dann der Support fehlt, auch zum Beispiel von den großen Sportspielen teilweise, dann ging es halt relativ schnell zu Ende. Also die hatte dann trotzdem, blieb die stark hinter den Erwartungen zurück und gilt halt als großer Misserfolg.
Ja, das ist aber auch lustig, als du gerade erwähnt hattest, einige der Fehler, die beim Release gemacht wurden, wenn wir über den Preis im Vergleich zur PlayStation 1 sprechen, zum Beispiel, das sind ja Fehler, die, also rückblickend ist immer einfach zu sagen, aber es sind ja Fehler, die exakt so wiederholt wurden beim Dreamcast. Die Dreamcast litt ja unter genau dem gleichen Problem. Die war teurer, die kam ohne die nötigen Spiele auf den Markt, war dann ein Erfolg am Anfang, wie das ja scheinbar beim Saturn zunächst auch durchaus der Fall war, aber sobald dann die PlayStation 2 in die Szene krachte, hat quasi keiner mehr einen Dreamcast gekauft. Und ich war auch nochmal überrascht, als ich mir das näher angeguckt habe, dass das dann wirklich so schnell ging. Also dass die Dreamcast ja im Kern ein Jahr auf dem Markt war, bevor dann der Stecker gezogen wurde und das nicht deutlich länger war als das.
Ja, ich glaube, die Spiele hatte sie schon. Der Preis war natürlich heftig, aber die Konsole bot ja auch sehr viel. Also die Dreamcast ist ja wirklich, das finde ich wirklich faszinierend, weil auch da, ne, mir fehlt die große Wahrnehmung von der Konsole damals. Und da gibt es Artikel, ne? Ich habe ja auch wieder eine Screenshot von 898, wo groß steht Dreamcast mit Sega ins nächste Jahrhundert und wo die Grafik beworben wird und die Virtual Memory Unit, ne, die Memory Card mit eigenem Display und später ja dann auch mit der Online-Funktion, wo gesagt wurde, du kannst hier kostenlos ins Netz mit der Konsole, und es sind halt Arcade-Spiele, die du zu Hause spielen kannst, also das Versprechen der Konsole war ja immens, aber sie kamen dann halt relativ schnell und zu einem Zeitpunkt, wo das ist ja dann auch nochmal der Verzögerung geschuldet, ne? Bei uns ist sie ja erst im Herbst 99 erschienen, und da wussten wir halt schon, okay, die PlayStation 2 kommt, und die PlayStation 2 war das große Problem für die Dreamcast, weil die einfach die so viel krassere, gehyptestere Konsole war, und die konnte das auch, was die Dreamcast konnte. Sie war halt ein bisschen später dran, aber es war im Endeffekt egal, weil die PlayStation einfach so ein Phänomen war. Und da hat Sega sicherlich auch Fehler gemacht, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie genau das mit der Preiswahrnehmung war damals.
Das muss ich mir gleich nochmal berichtigen.
Genau, okay. Aber das ist faszinierend irgendwo, weil aus heutiger Sicht, ich habe ja 2018 mir eine Dreamcast geholt und 2022 habe ich mir einen Saturn geholt. Also inzwischen habe ich das alles bei mir auch hier stehen und konnte mal ein bisschen mehr dann diese Wertschätzung gewinnen. Und gerade bei der Dreamcast war es wirklich so ein Fall von holy shit, was es alles gab auf der Konsole, was für krasse Spiele, wie gut die aussehen, selbst heute noch, und wie flüssig sie teilweise laufen und wie smooth das alles ist. Das ist schon echt krass. Also hätte ich die zu Release gehabt damals, da wären mir die Augen ausgefallen. Aber hatte ich halt nicht. Und ich kannte auch zumindest eine ganze Zeit lang niemanden, der eine hatte. Später kannte ich einen. Und da hatte ich aber dann schon GameCube. Da war das dann schon nichts Besonderes mehr. Und man muss ja auch wirklich sagen, damals war das ja so schnelllebig, ne? Also du bist ja wirklich, ein Jahr hat ja schon bedeutet, dass die Spiele ganz anders aussehen konnten. Und diese Verzögerung zwischen japanischen Releases und westlichen Releases, die war dann halt schon relevant. Und das ist der Dreamcast kann das nicht geholfen haben, dann diese Verzögerung auch gehabt zu haben.
Ja, genau. Ich musste bei der Dreamcast muss ich mich halt konkret verbessern, denn ich hatte meine Notiz dort leider umgedreht gelesen und das dann auch nach dem Aussprechen direkt gemerkt und nochmal schnell nachgeguckt, dass es wirklich falsch rum war, weil bei der PS2 und Dreamcast war es umgekehrt. Die PS2 hat tatsächlich $100 mehr gekostet als die Dreamcast beim Release. Unter anderem war die PS2 halt auch das große Alleinstellungsmerkmal auch wurde über die Jahre dann, war es ja ein DVD-Player. Und das war ja tatsächlich sehr relevant für die PS2, so wie es für die PS3 richtig sehr relevant wurde, ein Blu-ray-Player zu sein. Genau.
Absolut.
Und das war hier halt nicht der Fall. Also das ist dann vielleicht noch am ehesten oder noch beeindruckender aus der Perspektive, dass sie ein Gerät ein Jahr später hierzulande, in Japan anderthalb Jahre später auf den Markt gebracht haben im Vergleich zur Dreamcast, die dann auch noch $100 mehr gekostet hat zum Launch und trotzdem deutlich, deutlich besser
sich verkauft. Was sind denn die Dollarpreise, die du da hast?
Die Dreamcast hat $200 gekostet, die PS2 $300.
Okay, weil das ist gerade krass. Ich habe hier einen Artikel in der 799 von der Screenfun. Mhm. Da steht, in Amerika erscheint das Dreamcast etwas früher und wird für knapp $200 inklusive Modem angeboten. So, und am Anfang steht ja aber, nach vielen langen Spekulationen hat Sega nun endlich reinen Tisch gemacht. Das Modem, mit dem frisch gebackene Dreamcast-Besitzer im Internet surfen können, ist im Kaufpreis der Konsole von knapp 500 D-Mark eingeschlossen.
Oha, bitte was?
Hat die $200 gekostet und bei uns 500 D-Mark? Weil das ist verrückt.
Ich weiß leider gar nicht mehr, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie akkurat.
Obwohl doch, das ergibt ja Sinn, ne? Weil Euro, ne? Man muss noch die Euro-Umrechnung mit einbeziehen und das war ja immer so 50-50. Nee, dann kommt das schon hin, dann war das, glaube ich, ganz normal. Weil ich habe auch im Kopf, dass die PlayStation 2, als sie hier rauskam, war halt mega teuer. Und am Anfang unerreichbar teuer. Ich wollte gerne eine haben, aber konnte nicht, weil sie zu teuer war und hat sie dann erst deutlich später geholt, als sie dann auch günstiger wurde und dann konnte ich mir direkt ein paar Spiele dafür holen. Aber da musste ich richtig drauf hinsparen. Ja. Bei der Dreamcast wiederum habe ich selber nicht groß wahrgenommen, obwohl es hier in der Screenfun immer wieder Berichte darüber gab, wie ihr ja gerade merkt, bei dem, was ich hier vorlese. Aber ja, das ist faszinierend, diese Preisentwicklung.
Ich rechne kurz das mal konkret gegen. Im Jahr 2000 waren $200 wie viel Mark wert? 1, 2, 3, bis auf 3 Stellen nach dem Komma, 424 Mark. Also es ist schon ein Aufpreis, aber du hast dann ja auch die Mehrwertsteuer, die in den Vereinigten Staaten nicht Teil des Preises ist. Da kommt es dann tatsächlich hin.
Ich sehe hier auch in, verzeih, dass ich hier so oft mit der Screenfall ankomme, aber es sind so schöne Zeitzeugnisse
auf jeden Fall.
Von der Ausgabe 999, da gibt es einen angespielt Bericht über die Dreamcast, wo sie gerade neu war. Da steht auch nochmal Grundkonsole 500 D-Mark und dann auch was für Zubehör es gibt. Zum Beispiel eine der Visual Memory Units hat 60 Mark gekostet, eine Tastatur auch 60 Mark für eine Tastatur. Angel und Spiel, also Sega Bass Fishing mit der Angel, 200 Mark. Das ist auch echt teuer. Ja. Und die Lightgun 150 Mark und das Lenkrad 130 Mark, hier mit einem Bild von Sega Rally und die Lightgun mit einem Bild von House of the Dead 2. Also da sieht man so ein bisschen die Preisentwicklung. Ich glaube aber, wenn du dir die Konsole geholt hast, hattest du ja einen Controller dabei, da brauchtest du erstmal gar nicht unbedingt sofort was Neues, außer vielleicht eine Visual Memory Unit, weil sonst konntest du nur schwer speichern.
Ich finde auch übrigens sehr, sehr interessant, ich weiß nicht, ob du das auch machst, wenn wir über solche Historienkasse aufnehmen, da liebe ich total die Seite golem.de, weil golem.de ist...
Weil sie so alte News haben.
Ja. Das ist ganz großartig. Das ist einzigartig im deutschen Internet, wie ich finde. Zumindest meiner Erfahrung nach. Wie du sagst, dass du einfach die originalen News von vor 25 Jahren noch online hast. Keiner unserer Giga-Artikel ist mehr auffindbar, die wir geschrieben haben. Aber ich kann hier noch auf Google auf einen Link klicken und ich habe hier einfach eine News auf golem.de vom 9. Oktober 2000 von Christian Klaas gepostet um 19.44 Uhr darüber, dass in den USA der Preis gesenkt wurde. Und damit kann man, das ist halt voll wichtig, um das nachzuvollziehen, ne? Weil dadurch kann ich zum Beispiel sehen, und das setzt das halt gut in Perspektive, finde ich, diese ganze Geschichte des Dreamcasts. Es schien halt im Oktober 1999 in Deutschland und wir sind hier im Februar 2001, das sind also anderthalb Jahre später, da hat bereits Sega sich offiziell zurückgezogen aus dem Hardware-Markt, haben sich bereits angekündigt und da wird dann die Konsole auf 299 Mark heruntergesetzt, um sie abzuverkaufen. Anderthalb Jahre, das muss man sich wirklich mal in den Kopf rufen, wie schnell das geht. Die haben diese Konsole veröffentlicht und ein Jahr später haben sie gesagt, goodbye aus der europäischen Perspektive. Das ist ja gar nicht vorstellbar heutzutage, ne? Wenn wir gucken, dass wir jetzt 5 Jahre in dieser Konsolengeneration drin sind in der aktuellen.
Heute passiert das nur mit dem Kauf von ganzen Entwicklerstudios, wo anderthalb Jahre später, manchmal sogar in weniger Zeit gesagt wird, ach nee, müssen leider Schluss machen, uiuiui, Marktbedingungen, ganz anders, als wir gedacht haben. Das ist halt, also ne, in Japan ist sie halt ein Jahr vorher rausgekommen, aber selbst das ist ja ein super kurzer Zeitraum zwischen Release einer Konsole und dann dem Einstampfen des gesamten Konsolenbusiness, weil sie halt wirklich das Geld dann nicht mehr hatten, um das zu unterstützen. Was ich bei der Dreamcast super schade finde, ich finde auch schade, dass ich das damals so wenig mitgeschnitten habe, weil zu der Zeit, gerade nachdem dann gesagt wurde, okay, die Dreamcast wird eingestellt, wurden Konsole und Spiele und Hardware verramscht. Es gab wirklich eine Zeit, wo du diese Dinger super günstig bekommen hast. Und heute ist das alles wieder sehr, sehr teuer, weil der gebrauchte Videospielmarkt zum Kotzen ist, um es mal ganz ehrlich auszudrücken. Aber da hattest du so einen Moment, wo du das alles super easy bekommen konntest. Und durch diese alte Zeitschrift hier zu blättern und zu sehen, wie hier angespielt Virtua Fighter und Sonic Adventure und Soul Calibur und Sega Rally und Metropolitan Street Racer und sowas, diese ganzen super geil aussehenden Spiele hier gezeigt wurden, da denkst du dir wirklich, warum ist diese Konsole nicht durch die Decke gegangen mit all diesen fantastischen Titeln? Aber hat nicht sollen sein.
Too falscher little, too Zeitpunkt. Late.
Oder falscher Zeitpunkt. PlayStation zu groß und zu mächtig. Und Nintendo ja parallel dann auch, wobei Nintendo zu der Zeit ja auch nicht den krassesten Stand hatte mit N64 zu dem Zeitpunkt. Und später ja auch mit dem GameCube ist ja auch nicht so erfolgreich geworden.
Das finde ich ganz wichtig beim Dream. Das finde ich beim Dreamcast ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass die Konsequenz, nämlich dass Sega aus dem Konsolenmarkt ausgestiegen ist, jetzt nicht allein auf das Dreamcast zu schieben ist, weil das Dreamcast eine so unglaublicher, riesiger Flop war. Wir hatten größere Flops, die Firmen nicht direkt zum Abbruch dieses Weges gebracht haben. Ich gucke, bei Nintendo gibt es 1-2 Beispiele, die man sich da nehmen kann. Bei Sega war halt das Problem, es kam dann nach dem Saturn, der ebenfalls bereits nicht den Erwartungen entsprach. Und dann kam die Dreamcast und das ist dann ebenfalls halt einfach so doll eingebrochen, obwohl es am Anfang gut startete, durch die PS2, dass da quasi gesagt wurde, okay, wir machen jetzt schon Verlust, das wird nur schlimmer werden. Und dann wurde auch sehr schnell, ne, der Fallschirm gezogen. Und wer weiß, wenn sie 1-2 Jahre länger ausgehalten hätten, vielleicht hätte das nochmal ganz anders ausgesehen. Ich würde einfach nur sagen, diese Konsequenz ist keine Konsequenz, dass die soll nicht bedeuten, dass die Dreamcast ein einzigartiges Versagen irgendwie in der Historie der Videospielkonsolen wäre.
Nee, aber es ist schon sehr witzig zu sehen, wie viele Elemente da zusammenkommen. Zum Beispiel auch die Entscheidung für GD-ROM als Format, das ja dann auch sehr schnell gecrackt wurde, dass sehr viele Raubkopien im Vertrieb waren. Und das Internet, das die Konsole als Alleinstellungsmerkmal hatte, aber ich glaube noch einfach zu früh. Ich habe hier die erste Ausgabe aus dem Jahr 2000, der gibt es in der Screenfund ein richtiges Special, Dreamcast Online mit Sega ins Internet, wo überhaupt das Online-Konzept erklärt wird, dann erklärt wird, wie man ins Internet kommt, was die Pros und Cons sind, was mit den Multiplayer-Spielen ist, die wohl hier steht, echte Multiplayer-Spiele übers Internet, erst ab etwa März 2000. Finde ich lustig, dass das dann scheinbar erst später kam. Und sogar einen Artikel, Eltern, aufgepasst, wo halt wir raten besorgten Eltern darum, zum regelmäßigen Besuch in der Dream Arena ein kurzer Login genügt, um ihre Einstellungen zu kontrollieren. Auch die Angst vor hohen Telefongebühren schreckt oft vom Internet ab. Doch beim Dreamcast sind die Gebühren günstig. Billiger City-Tarif der Via Intercom. Und zwar je nach Tageszeit 5 bis 9 Uhr 4,8 Pfennig pro Minute. 9 bis 18 Uhr 8 Pfennig pro Minute, 18 bis 21 Uhr 4,8 mein Pfennig Gott. Und 21 bis 5 Uhr 3 Pfennig pro Minute.
Ist das what nötig? The fuck? Muss das so exakt angegeben werden?
Das finde ich super lustig, dass das hier steht. Und das ist ja wirklich wegbereitend. Ne? Die PlayStation 2 hat das später auch gemacht mit Online-Spielen und sowas. Hat in meiner Wahrnehmung aber damals auch nicht stattgefunden. Ich bin nie mit einer Konsole ins Internet gegangen bis zur 360 und PS3-Zeit.
Same.
Und da, wer das schon gemacht hat, wer wirklich im Jahr 2000 mit seiner Dreamcast da saß und im Internet Spiele online gespielt hat, also Hut ab, da wart ihr die übelsten Vorläufer in dem Bereich.
Das geht, glaube ich, nur, wenn dein Vater oder deine Mutter super aktiv durch Beruf oder durchs eigenes Interesse
oder
weißt,
Freunde
technisch
oder
dabei
halt,
war. Ja.
Genau, du selber wusstest einfach richtig Bescheid, ja. Ich möchte übrigens auch nochmal auf hier was zurückkommen, was ich gerade beim Drüberlesen gesehen habe. In der Ausgabe 2001 von der Screenfun gibt es nämlich einerseits ein paar schöne Tests, also unter anderem zu Grandia 2, das ja damals noch Dreamcast exklusiv war, hat einfach eine 1 bekommen. Reichhaltiges Rollenspiel, voller Überraschung, mit viel Witz, einfach grandios. Ist ein Screen von richtig große Fans gewesen. Und Phantasy Star Online wurde ja auch getestet, hat den Screen von Award bekommen, eine 1 in jeder Kategorie und auch Gesamtnote eine 1. Mehr als nur ein weiteres Meisterwerk. PSO ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte.
Also ich finde den Satz, mehr als nur ein weiteres Meisterwerk, ist schon ein Statement. Mein Gott, da ist also Phantasy Star Online ist jetzt ja auch jetzt nicht das geradlinigste, klassischste RPG-Erlebnis aller Zeiten. Das hat ja schon auch seinen sehr eigenen Vibe. Da war aber jemand mal ein richtiger Fan. Ich meine, das ist ja so, wenn du das Spiel mochtest, dann mochtest du es sehr und hast es halt wahrscheinlich eine Dekade lang gespielt. Ja, das war eine der Personen.
Wenn du es online gespielt hast, dann war es ja auch, dann ist es halt wirklich, dann hat es auch diese Bezeichnung verdient als Meilenstein der Videospielgeschichte, weil das war ja ein großes Ding. Und ich kenne mehrere Leute auch im Video-Producer-Bereich online bei den YouTubern, die halt große Fans sind von Phantasy Star Online, weil das für die so eine große Rolle damals eingenommen hat. Genauso wie es das ja auch bei Final Fantasy XI oder sowas gibt, weißt du, diese ersten frühen Konsolen-Online-RPGs, wo die Leute halt richtig viel Zeit reingesteckt haben, die halt wegweisend waren für das, was später kommen sollte. Und da gehört Phantasy Star Online auf jeden Fall dazu. Und hier gibt es noch eine Top 5, weil Screenfun hat ja immer eine generelle Top 20 der beliebtesten Spiele der Leserschaft von der Screenfun. Und dann aber auch nochmal einzelne Top 5s für die einzelnen Konsolen. Und für die Dreamcast gibt es hier auch eine. Wie gesagt, Stand 2001 war auf Platz 5 Metropolis Street Racer, Platz 4 Dead or Alive 2, Platz 3 Crazy Taxi, Platz 2 Resident Evil Code Veronica und auf Platz 1 der beliebtesten Dreamcast-Spiele der Screenfun-Leserschaft 2001 ist Virtua Tennis.
Oh, was? Oh, das ist was sehr Deutsches.
Das war, Tennis. Oh ja, vielleicht ist es was Deutsches, weiß ich gar nicht. Aber Virtua Tennis war halt ein super gutes Spiel zum einen, aber auch ein tatsächlich ein ziemlich beliebtes Spiel.
Welches Jahr war das?
2001, Anfang 2001.
Ist das nicht Boris Becker, Steffi Graf Zeit? Weil das also würde ich mein, es für mich sofort das, erklären.
Das zu der Zeit auf jeden Fall noch, müsste das noch sein, ja.
Also es war, glaube ich, das Ende der, das, wenn war es das Ende der Zeit, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall wirkte so offensichtlich, der Hype wirkte offensichtlich noch nach von Steffi und Boris, den Deutschen, dem Deutschen in Hollywood, wie man sie so schön nennt, oder so.
Ich glaube, so gute Sportspiele haben einfach immer gezogen. Ne? Das ist in unserer Wahrnehmung vielleicht nicht so drin, weil das dann selten unsere Lieblingsspiele sind. Mhm. Aber wenn das richtig gut war, und Virtual Tennis ist ja mehr ein Arcade-Spiel, muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja ein sehr sich flott spielendes Ding. Das aber heute immer noch richtig, richtig toll ist. Also Virtual Tennis ist ein richtig gutes Spiel. Da verstehe ich, dass das auch unabhängig von, ob du jetzt Tennis-Fan bist oder nicht, weil bin ich im echten Leben nicht, aber ich spiele für mein Leben gern Mario Tennis. Muss nicht zwingend was miteinander zu tun haben.
Nee, das stimmt. Ich glaube, es ist deshalb, habe ich diesen Vergleich gezählt oder ich habe diese Verbindung versucht aufzubauen, weil was oft der Fall ist, dass diese Sportspiele sich wahnsinnig gut verkaufen. Was selten der Fall ist, dass sie bei Umfragen von LeserInnen so weit oben landen, weißt du? Das ist halt was Besonderes. Weil ein FIFA ist immer das meistverkaufte Spiel, aber selten hast du jetzt bei irgendwie eine Umfrage, dass FIFA auf Platz 1 oder sowas landet. Das ist schon was Beeindruckendes.
Ja, in der generellen Top 20 ist auf Platz 1 die Sims, auf Platz 2 Tony Hawk's Pro Skater 2, auf Platz 3 Age of Empires 2, auf Platz 4 Final Fantasy 8 und so weiter. Also ne, das sind dann eher so diese Spiele. Gran Turismo 2 ist hier auf Platz 9, Virtua Tennis ist auf Platz 19 neu eingestiegen in der gesamten Liste, aber ansonsten sehe ich hier gerade tatsächlich auch keine Sportspiele, außer bei, weil sie haben ja immer Promis gefeatured. Es gibt immer einen Promi, der in dieser Top-Liste hier mit auftaucht. Diesmal ist es Giovanna Elba.
Nice.
Dessen Top 3 wird hier genannt, die Lieblingsspiele von Giovanna Elba Anfang 2001.
Ja.
Ist auf Platz 3 Colin McRae Rally 2.0, auf Platz 2 Tomb Raider 3 und auf Platz 1 FIFA 2000, because what else?
Of course. Ja, aber also Bay ist trotzdem fucking Tomb Raider 3, das ist super frustrierend, da muss der Mann mal richtig kämpfen, im Gegensatz zu seiner Karriere beim FC Bayern, wo es immer easy going war mit den Meisterschaften. Ach, es wundert mich, dass ich das nicht kannte als jemand, der einen nackten Giovanna Elba an seiner Kinderzimmerwand kleben hatte. Das war Giovanna Elba, der breitbeinig mit einem Fußball vor seinem Penis eingeölt an meiner Kinderzimmerwand hing, schlicht und ergreifend, weil ich halt Fußballfan war und den cool fand. Ich habe gar nicht verstanden. Also, ich habe damals gar nicht empfunden, sodass es irgendwie weird war, aber ich stelle mir oft und gerne vor, wie mein Vater so in dieses Zimmer kommt und ich so, yay, Giovanna Elba.
Das ist wirklich. Ja, siehst du, und jetzt weißt du, dass der auch Tomb Raider 3-Fan war. Ist doch schön.
Richtig, richtig, richtig. Ach, schön. Diese Zeit, wir sind da sehr auf die Screenfun ja angewiesen, um ein bisschen in den Erinnerungen zu schwelgen, weil wir selber sie ja in der Form damals nicht gewonnen haben. Ja, du hast aber ja dann Jahre später sehr viel Erfahrung mit dem Dreamcast gewonnen. Glaubst du, das ist eine Konsole, die du, wenn du sie damals gekauft hättest, genauso wertgeschätzt hättest, wie du sie heute wertschätzen gelernt hast?
Also ich würde es hoffen, dass ich das damals getan hätte, weil ich habe, und wie gesagt, das war dann schon zur GameCube und PS2-Zeit, bei einem Kumpel mal eine Dreamcast gespielt damals. Aber wirklich nur kurz, und zwar Soul Calibur 1 haben wir da gespielt, da kannte ich dann, glaube ich, auch schon Soul Calibur 2. Und Choo Choo Rocket oder sowas. Und das fand ich cool, aber das war dann natürlich schon, das konnte mich grafisch halt nicht mehr umhauen, weil ich kannte ja schon das andere von den späteren Konsolen. Und da fehlt dann vielleicht als Jugendlicher zumindest so die Wertschätzung, die du da hättest gewinnen können. Als ich es mir dann aber selber die Konsole 2018 geholt habe und dann ja meine Late-to-the-Parties produziert habe zu Shenmue 1 und 2, Da ist dann nicht nur eine Wertschätzung entstanden, sondern regelrecht eine Liebe dieser Konsole gegenüber und den Spielen, die es da gab. Und dann habe ich mir ja wirklich eine Sammlung aufgebaut mit Project Justice Rival School 2, was es dann zu einem Video geschafft hat. Resident Evil Code Veronica, was es zu einem Video geschafft hat, auch wenn ich da dann nicht die Dreamcast-Version gespielt habe, weil die bei mir nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Die ist nicht mehr, die konnte nicht mehr laden. Crazy Taxi, Phantasy Star Online, Jet Set Radio. Zuletzt habe ich mir sogar nochmal was gegönnt im Wesentlichen, weil ich es in Anführungszeichen günstig oder zumindest günstiger gefunden habe, als es sonst verkauft wird, nämlich D2. Und ich habe ja D1, dieses Cinematic Adventure Game mit Leo bei Time to 3 durchgespielt. Und das wollen wir auch gerne mal mit D2 machen. Das habe ich mir mal geholt. Und ja, das ist eine fantastische Konsole und ich finde es sehr schade, dass ich sie damals verpasst habe. Aber man kann sie auch heute noch sehr gut genießen. Ist allerdings, finde ich, ein furchtbarer Controller.
Ja, das ist ein sehr eigener Controller auf jeden Fall. Ich meine, in der Zeit war ja alle Controller eigen. Da war auch der PS2-Controller eigen, weil es gab ja auch den N64-Controller, der auch wieder was ganz Eigenes war. Was macht den Dreamcast-Controller konkret so schlecht?
Ich finde den einfach richtig unkomfortabel. Der hat so eine Art und Weise, wie du ihn greifst, weil er hinten, also diese Griffe quasi, ne, du hast ja linke und rechte Hand und die Griffe haben so starke Einfurchungen hinten. Also die gehen sehr viel tiefer rein, als du das gewohnt bist bei anderen Controllern. Das finde ich unbequem. Dann sind dadurch auch die Schultertasten nicht so gut zu erreichen. Die sind auch sehr dünn, was sie nicht wahnsinnig bequem macht. Und du hast nur diesen einen Analogstick auf der linken Seite, was halt ein bisschen schade ist und dadurch manche Spiele sehr, sehr seltsame Steuerungsmethoden haben, wo du so eine Art Dual-Stick-Steuerung hast, aber nur mit einem Stick und dann den Rest machst mit den Face-Buttons auf der anderen Seite und dann mit den Schultertasten schießt oder sowas. Irgendwie hatte ich das, ich glaube, das war ein MDK2 in einem meiner Demo-Disc-Streams, wo du, glaube ich, mit dem linken Stick, ne, mit dem Analogstick hast du die Kamera bedient, rechts mit den Face-Buttons hast du deinen Charakter bewegt und mit L und R hast du irgendwie dann geschossen. Und das ist unmöglich, sich auf sowas einzustellen, wenn du andere Sachen gewohnt bist. Ja, aber auch in normalen Spielen, also dadurch, dass der Stick meistens zum Bewegen, nicht für die Kamera benutzt wurde, fehlt dir oft so die Kamerakontrolle. Und das merkst du auch in Shenmue oder so, wobei es da jetzt nicht so relevant ist. Aber ja, das ist kein wahnsinnig komfortabler Controller in meiner Wahrnehmung. Und ich mag den N64-Controller. Ich finde, der ist komfortabel im Vergleich zu, einfach so von der Handhabung her. Der ist weird, ja, aber ich finde den deutlich komfortabler als den Dreamcast-Controller.
Ja, der Dreamcast-Controller erinnert ja wirklich am ehesten an den frühen US-amerikanischen Xbox-Controller in seiner Klobigkeit. Ja. Das ist einfach so ein großer Block Plastik, während beim N64-Controller zwar eine durchaus aus heutiger Sicht seltsame, aber nichtsdestotrotz eine ergonomische Lösung gefunden wurde. Hier ist etwas, wo du die Hand drum legst, ne, und hier sind die Griffe. Diese Griffe vom Sega Dreamcast, die hier da unten so rausgucken, die sind ja nur Design im Grunde. Ja. Du hältst sie ja nicht an der Ecke da unten fest. Das ist ein offensichtlich nicht sehr komfortabler Controller. Ohne den jetzt viel gehalten zu haben, ich habe den mal gehalten, als du auch mal Dreamcast im Büro dabei hattest, wenn ich mich richtig erinnere, und konnte da fühlen und sagen, nein, dankeschön. Aber das ist auch schon etwas, was man anguckt und sich denkt, das war eine Konsole und kein Toys R Us Spielzeug, das überrascht mich.
Ja, ich meine, das Design finde ich zu seiner Zeit eigentlich noch ganz okay so. Ich mag auch so die farblichen Face-Buttons und den Swirl, der bei uns immer eine andere Farbe hatte als im Original. Und auch die VMU ist halt eine coole Idee, eine Memory Card zu haben mit einem eigenen Bildschirm, die auch unabhängig vom Spiel benutzt werden kann, in so einer Art Tamagotchi-Funktion bei manchen Titeln. Und wo dir dann halt teilweise auch sehr süße Grafiken drauf dargestellt wurden, um dir irgendwie Lebensanzeige oder sowas zu geben oder einfach Reaktionen auf das, was gerade im Spiel passiert. Dadurch hat es auf jeden Fall Charakter, finde ich. Aber der Komfort ist einfach nicht so richtig gegeben, zumindest für meine Hände. Ne? Vielleicht wäre es für kleinere Hände als Kind wiederum weniger ein Problem gewesen, keine Ahnung. Ja. Aber als Erwachsener, finde ich, ist das kein wahnsinnig komfortabler Controller.
Ja, das kann ich dann auch. Und also ich habe ja die gleichen Hände als Kind und als Erwachsener. Deswegen könnte ich da heutzutage noch sehr gut in meine damalige Rolle hineingehen. Und wir sind aber mit dem Dreamcast dann ja nicht am Ende angekommen von den Erinnerungen an Sega. Das ist dann ja diese eine Phase, die beendet wurde, die letzte Hardware-Konsole von Sega. Aber in vielerlei Hinsicht, das haben wir kurz auch schon vorher mal besprochen, gehen viele unserer wirklich dann mal in dem Moment auch geschehenen, die damals tagesaktuellen Erinnerungen an diese Firma, erst danach los. Weil dann halt Sega sich nicht erst etablierte, das waren sie vorher auch schon, aber sich fokussierte auf ihr Dasein als Softwareentwickler und dann zunehmend auch in den 2000ern als Publisher auch von Spielen, die zu der damaligen Zeit, zur vorherigen Zeit überhaupt nicht mit Sega in Verbindung gebracht wurden und die ein ganz offensichtlicher und eindeutiger Versuch waren, sich halt im Westen zu etablieren, Verbindungen aufzubauen zu westlichen Entwicklerstudios und eben auch viele, viele, viele unterschiedliche Genres dort zu finanzieren und zu veröffentlichen. Und das ist dann die Zeit, wenn wir dann zu der 360, der Xbox 360 und der PlayStation 3 und auch dem PC kommen. Auch da gibt es ja ein paar Franchises, die nur auf dem PC erschienen, wo Sega ganz aktiv ist. Und das ist auch die Zeit, in der tatsächlich dann ich das erste Mal seit der Mega Drive-Zeit so richtig viel Kontakt bekommen habe zu Sega mit ganz vielen dieser Franchise. Und das war ja bei dir ähnlich, oder?
Ja, absolut. Also diese Übergangsphase zwischen Konsole und dann Softwarehersteller, die habe ich auch erst im Nachhinein richtig einordnen können. Es gab dann noch so eine Zwischenphase quasi, wo ich dann irgendwie auch auf Spielemagazin-CDs mal Crazy Taxi hatte und habe das auf dem PC gespielt. Also dann darüber teilweise Sega-Spiele kennengelernt, aber erst so richtig wahrgenommen von, okay, hier ist jetzt irgendwie... Das kommt ein Sega-Spiel, das ich nicht unbedingt mit Sega verbinde, weil es einfach neue Sachen sind auch so. Das war dann bei mir auch erst zur 360 und PlayStation 3 Zeit. Und da denke ich dann halt an ganz andere Spiele. Nicht an Sonic und Co., sondern eher an Valkyria Chronicles oder Resonance of Fate oder sowas. So Spiele, die dann halt gepublished wurden von Sega.
Ja, genau. Da bin ich auch sehr zu Hause. Also gerade, schön, dass du Resonance of Fate direkt gesagt hast, da denke ich auch immer zuallererst. Natürlich die Zusammenarbeit mit Platinum, ganz zentral, die da stattfindet. Die Bayonettas dieser Welt, Vanquish, das sind Spiele, die von Sega veröffentlicht wurden, die sie dann aus der Hand gegeben haben, was sie, glaube ich, heute ganz schön bereuen, dass sie Bayonetta nicht nochmal weitergeführt haben und dann gesagt haben, stattdessen nach dem ersten Teil, das war zwar ein Erfolg, aber nicht westlich genug vielleicht, ich weiß es nicht genau, es passt halt nicht so ganz in vielerlei Hinsicht an in die Ausrichtung von Sega zu der Zeit. Die haben auch ganz viele immer noch japanische Spiele veröffentlicht, du hast gerade gesagt, Resonance of Fate, Binary Domain, Valkyria Chronicles, aber was ich wirklich beeindruckend fand, auch nochmal in der Rekapitulation, wie viele auch wirklich vergessenswerte, ganz im Kern westliche US-amerikanische Spiele sie veröffentlicht haben, dass sie ja vor allen Dingen verantwortlich waren für diese ganzen Marvel-Verspielungen, dass sie da die Lizenz hatten und dass das Thor-Spiel war, ein Sega-Spiel, das Captain America-Spiel.
Ja, ja, ja. Ne?
Diese ganzen Dinger, die halt alle Trash waren, auf mehr oder weniger. Sie waren nicht alle komplett
Sammlung. Hier ist meine Sammlung.
Genau.
Iron Man.
Ganz genau. Also Captain America habe ich ja auch durchgespielt. Das ist tatsächlich ein grundsolides Spiel. Aber wenn wir jetzt zu sowas wie Iron Man, wie du sagst, gehen, Iron Man 1 und 2 sind halt wirklicher Müll. Und auch ein Thor ist also an der unteren Ende dieser Skala eher anzusiedeln.
Shout Time to 3.
Ja, genau. Da haben wir viel von gespielt. Das finde ich immer noch sehr, 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 sehr faszinierend, was für eine interessante Zeit für Sega das war, weil rückblickend habe ich das Gefühl, Tom, das war eine viel gefährlichere Zeit, dass wir Sega nie wieder zu sehen oder zu hören bekommen, wenn, als es zu Dreamcast noch war, weil die Dreamcast, die wurde dann abgestoßen, sie haben aber einen ziemlich smoothen Übergang in dieser Übergangsphase gemacht, die du gerade beschrieben hast, und dann sind sie halt hier angekommen und haben dann nochmal unglaublich investiert offensichtlich in halt ganz neue Richtungen und wenige dieser Richtungen haben wirklich gut funktioniert. Das, was gut funktioniert hat, waren dann eher die Titel, die halt sowieso schon eher in ihrem Bereich lagen. Ne? Wenn wir zu sowas wie Resonance of Fate gucken, Valkyria Chronicles, die Yakuza-Reihe, die da natürlich begann. Also, wo man auch in der japanischen Videospielindustrie dann größtenteils bleibt. Aber ganz, 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 ganz viele dieser Experimente im Westen haben nicht funktioniert. Und dass Sega das durchstanden hat und überstanden hat, um dann jetzt ja wirklich wieder sehr im sicheren Sattel zu sitzen, das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich.
Nee, und ich meine, selbst Kernmarken haben ja damals gelitten. Ne? Sega hat ja Sonic 2006 veröffentlicht, yes. Was ein berüchtigtes Spiel ist. Aber man muss ja auch sagen, Sonic hat sich durch die Jahre hinweg wie als so eine Silberkugel herausgestellt. Weil egal, was du machst mit Sonic, irgendwie scheint es ja immer eine Verkäuferschaft zu finden, ne? Einen Anklang zu finden. Und selbst das 2006er Sonic hat sich ja initial zumindest gut verkauft und ist ja dann auch in so eine Platinum-Hits-Reihe mit reingenommen worden, was ja auch darauf hindeutet, dass es sich gut verkauft hat. Und das ist halt dann faszinierend zu sehen, dass sie da scheinbar problemlos durchgekommen sind, zumindest so aus meiner Außenperspektive, ohne dass ich jetzt groß die inneren Quälereien mitbekommen habe. Aber ich würde es auch bezeichnen als sehr experimentelle Phase, gerade mit so Sachen wie auch Binary Domain und Resonance of Fate und Valkyria Chronicles, wo aber auch richtige kleine, also Kleinode entstanden sind, ne? Spiele, wo du dir denkst, oh, das ist so cool, dass sich da was getraut wurde und was für Projekte da grünes Licht bekommen haben, weil Valkyria Chronicles ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, für bin ich total dankbar für, dass das entstehen durfte. Und wir haben ja dann auch Sonic and Sega All-Stars Racing bekommen und All-Stars Racing Transformed, wo auch richtig gute Kart-Racing-Spiele dann entstanden sind. Diese Olympia-Kooperation mit Mario ist entstanden. Also da ist viel einfach ausprobiert worden, habe ich das Gefühl. Und heute habe ich den Eindruck, dass Sonic eigentlich, aber Sega vor allem, dann da so das Beste mit rausgenommen haben und so on top of their game sind, gerade auch wenn du dir anguckst, wie die Like a Dragon-Reihe sich entwickelt hat, die damals für mich noch ein Buch mit 7 Siegeln war. Ich habe das nur so beiläufig mitbekommen, als ich 2009 bei Gamona angefangen habe und dann Leo kennengelernt habe, weil der dann Yakuza 3 gespielt hat. Und darüber habe ich dann über ihn das quasi ein bisschen erfahren, was das ist. Aber selber habe ich es halt nie so richtig wahrgenommen, bis zu Yakuza 0, deutlich, deutlich später. Und ja, das ist eine super spannende Zeit, finde ich, in der sich Sega da befand.
Es ist so spannend, auch wegen dieser Quantität, die du ja auch erwähnt hast. Also das, was jetzt, du hast es eigentlich gerade perfekt gesagt, dass sie so das, sich dann das Beste hat sich so rauskristallisiert für sie. Und das ist auch fast alles immer noch in irgendeiner Art und Weise Teil von Sega. Du hast halt immer noch die Total War-Titel. Du hast immer noch, obwohl es da natürlich ganz schön auch viel Ärger gab mit dem veröffentlichten Strategie, die Sega da an den Tag gelegt hat. Aber das ist immer noch was Aktuelles. Die Sonic-Spiele, die Like a Dragon-Spiele. Aber wenn du halt wirklich dann mal in die 2010er zurückgehst, hast du halt 2010 36 Spiele und Ports, die veröffentlicht wurden, in einem einzigen Jahr. Das zeigt halt so, sie haben halt wirklich das alles an die Wand geklatscht, um einfach mal zu gucken, was kleben bleibt. Und da sind ja auch dann sehr überraschende Dinge kleben geblieben, wie zum Beispiel halt der Fußballmanager, der Footballmanager, der ja bis aktuell immer noch läuft, der gerade vor ein paar Monaten tatsächlich in den Nachrichten war, weil Footballmanager 2025 gecancelt wurde, weil sie direkt zu 26 gehen werden. Aber das ist ja auch so ein Ding. Verbindet man Footballmanager mit Sega? Nein. Nicht intuitiv, aber das ist eine Reihe, die sie als jährliche Franchise bis zu diesem Jahr halt seit über einem Jahrzehnt, seit fast zwei Jahrzehnten jetzt schon veröffentlichen. Und das ist etwas, was aus dieser Zeit übrig geblieben ist. Und das, die andere Seite der Medaille ist dann natürlich halt, wie viele Spiele da dann nicht übrig geblieben sind. Ne? Wie viele Spiele von diesen 36 Spielen dann dazu sorgten, dass sie halt weniger Geld eingenommen haben. Und das meine ich so damit. Das ist, glaube ich, eine sehr risikoreiche Taktik, das zu versuchen, die halt getragen wurde von dem, was du gesagt hast, von den Sonic-Spielen. Weil von diesen 36 Spielen und Ports sind halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sonic-Spiele, unter anderem halt Sonic and Sega All-Stars Racing. Das ist einfach eine sehr interessante Zeit, die wiederum was ein sehr anderes Sega darstellt, als wir heute von einem Sega sehen, wo der Name deutlich mehr so eine Qualitätserwartung mit sich zieht, würde ich sagen. Das war damals nicht der Fall. Damals hat Sega überhaupt gar nichts bedeutet an Qualität. Das kann ein super gutes Spiel sein, aber es kann auch der allergrößte Scheiß sein, wie ein Iron Man oder Storm Rise und solche Kram. Und ich habe das Gefühl, nicht, dass jetzt jedes Spiel der größte Hit ist, aber es ist so eine Grunderwartung, die man erstmal haben kann.
Also heute auf jeden Fall mehr als damals, weil das damals bei mir auch zu keinerlei irgendwie Brand-Loyalty geführt hat, dass ich mir irgendwie dachte, oh, ich mag Valkyria Chronicles und finde Resonance of Fate cool, jetzt bin ich Sega-Fan. Diese Verbindung fand bei mir gar nicht statt. Für mich war Sega trotzdem noch ein Publisher unter vielen. Und da habe ich jetzt nicht gedacht, oh, ich gucke jetzt genau drauf, was Sega als nächstes machen. Noch davor haben sie ja witzigerweise F-Zero GX entwickelt, das Team, was dann auch für Monkey Ball verantwortlich war und für Like a Dragon, und haben damit eins der besten Rennspiele aller Zeiten gemacht und eines der besten F-Zero-Spiele, in Augen vieler Leute das beste F-Zero-Spiel. Und da wären, glaube ich, die Leute auch nicht ganz unglücklich, wenn diese Kooperation mal fortgesetzt wird. Das liegt aber dann eher bei Nintendo, nicht an Sega. Aber trotzdem, so viele der alten Reihen wurden über die Jahre mitgetragen. Monkey Ball hat immer neue Spiele bekommen. Zuletzt erst eins, das richtig gut war, das letzte Monkey Ball. Streets of Rage 4 war hervorragendes Revival dieser alten Beat'em-up-Reihe, und die Leute, die das gemacht haben, sorgen jetzt für ein Revival von Shinobi, das richtig cool aussieht. Und parallel soll es ja ein neues Jet Set Radio geben, neues Crazy Taxi. Ne? Also sie gehen dann auch jetzt voll in diese Nostalgie-Schiene rein und versuchen, diese alten Marken nochmal aufleben zu lassen. Aber ehrlich gesagt machen sie das die ganze Zeit. Deswegen passt das eigentlich ganz gut ins MO. Und zumindest, wenn ich mir jetzt sowas angucke, wie die Trailer zum neuen Shinobi, The Art of Vengeance, dann denke ich mir so, ja, bitte mehr davon. Sehr gerne.
Ja, bin ich ganz bei dir. Wir haben auch noch nicht erwähnt, dass ja Atlus auch ein Teil von Sega wurde in den 2010ern, die sicherlich dann auch sehr davon profitiert haben. Ich glaube nicht, dass wir heutzutage in dieser Form, in dieser Mannigfaltigkeit die verschiedenen Persona und Shin Megami Tensei und Metaphor-Spiele bekommen würden, wenn da nicht diese größere Mutterfirma noch dahinter stehen würde, weil da gibt's ja wirklich, also ich finde, das sind Parallelen, die man ziehen kann, die natürlich Spekulationen sind, aber ich finde, wenn ich mir so ein Like a Dragon angucke und wie das zu dieser Serie gemacht wurde mit diesen regelmäßigen Releases, und wenn ich mir dann angucke, was mit Shin Megami Tensei und Persona in den letzten 15 Jahren gemacht wurde, da könnte ich schon sehen, dass da vielleicht gewisse Erfahrungswerte genutzt wurden. Ne? Auch das ganze Ding von, dass wir wollen es aktiv wandeln von einem Titel, der in Japan erscheint und dann im Westen ebenfalls Kultstatus gewinnt, zu, das veröffentlicht wird in überall gleichzeitig veröffentlicht und wird ein Mega-Hit auf der ganzen Welt. Und bei beiden Reihen haben sie das wunderbar hinbekommen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie sehr wirklich Sega Einfluss da auf Atlus hat oder wie eigenständig die da immer noch sind. Es erscheint mir nur logisch, dass es da eine gewisse Parallele gibt und man gewisse Erfahrungswerte teilen kann.
Ja, absolut, denke ich auch. Und ich habe auch das Gefühl, das sind Sachen, die man schnell vergisst, diese Verbindung zu Atlus und SMT und sowas. Obwohl die eigentlich so mega relevant ist für auch den Erfolg in den letzten Jahren. Aber da haben Spiele wie Like a Dragon scheinbar die größere Sega-Verbindung, weil sie sich, glaube ich, auch mehr nach Sega-Spielen anfühlen. Weißt du? Durch auch diese Nähe zu Japan und den Arcades in den Spielen und sowas. Ich muss aber auch sagen, ich finde nicht alles, was jetzt Sega aktuell macht, wirklich toll. Zum Beispiel haben sie ja die Remakes für House of the Dead oder Panzer Dragoon an Forever Entertainment gegeben. Und ich finde, die haben keine wahnsinnig tollen Produkte daraus gemacht, die jetzt dieser Legacy gerecht werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass so Sachen wie Sega Rally und Daytona USA ein bisschen liegen gelassen wurden, obwohl Daytona USA ja witzigerweise unter einem anderen Namen dann in Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, einen Weg fand, in die Moderne zu finden, aber halt nur so als Spiel im Spiel. Und ich habe das Gefühl, da kann man noch mehr machen, aber dann parallel denke ich mir, okay, sie bringen aber Virtua Fighter gerade zurück und ich bin da total hyped drauf, das ist eines meiner meist erwarteten Spiele der nächsten Jahre und deswegen ist das immer so ein Hin und Her, ich bin aber insgesamt gerade wirklich sehr positiv eingestellt, was Segas Versuche und Projekte im Videospielmarkt angeht.
Das ist ganz interessant, was du da mit Sega ansprichst, wenn man von diesem House of the Dead Remake mal ausgeht, weil das ist ja weder von Sega entwickelt, und die Besonderheit hier, es ist aber auch nicht von Sega gepublished. Das ist überhaupt nicht Selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, da ist Sega eine der einzigen Firmen im Videospielbereich, die mir überhaupt einfallen, die ihre Marken, die ihnen gehören, halt rauslizenzieren, sodass da Spiele entwickelt werden, bei denen sie weder als Publisher dann noch als Entwickler beteiligt sind. Da gibt es halt ganz, ganz viele. Also das Panzer Dragoon Remake vom gleichen Entwickler gehört dazu. Da gehört Shenmue 3, ein ganz prominentes Beispiel dazu. Da gehört Bayonetta, die modernen Spiele auf Nintendo-Konsolen dazu. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Spiele, die halt Sega-Marken nutzen, wo aber Sega halt sagt, wir wollen da jetzt aber ehrlich gesagt nichts rein investieren, das ist nicht unser Ding, macht das, wenn ihr machen wollt, bezahlt uns diese Lizenzkosten und dann könnt ihr da machen, was ihr wollt. Und dann kommt da halt, wie du sagst, auch regelmäßig halt weniger hochwertige Ware bei raus. Aber ich finde, das ist ganz, ganz erwähnenswert, weil es so einzigartig ist. Mir fallen spontan keine anderen Beispiele ein, wo ich mir überlege, wie oft passiert das denn, dass jetzt irgendwie ein anderer Publisher und Entwickler plötzlich Halo machen würde oder so etwas und Microsoft sagt einfach, ja, gib uns 100.000, ja, dann könnt ihr das machen. Weißt du, das finde ich ganz beeindruckend, ja, wenn ich so drüber nachdenke.
Ich finde witzig, dass du da Microsoft erwähnst, weil wir ja gerade so ein Soft-Konsolen-Exit miterleben auf deren Seite, der halt sich sehr in die Länge zieht, aber es fühlt sich halt sehr stark danach an, dass die Relevanz der Xbox ja immer weiter schwindet als Konsole. Die Marke wird natürlich weiter befüttert, aber die Konsole selber verliert an Relevanz und das jetzt schon seit mehreren Jahren. Und das als die Konsole, die ja ein bisschen damals Sega geholfen hat, Fuß zu fassen, nachdem sie rausgegangen sind aus dem Konsolenmarkt. Und ein Windows-Betriebssystem war ja auch einfach auf der Dreamcast drauf. Also diese Kooperation bestand da schon vorher. Und dann kamen halt die Spiele, die ursprünglich auch für die Dreamcast entwickelt wurden, auf die Xbox und hat da die Softwarebibliothek unterstützt. Unter anderem ja Shenmue 2. Und das ist super interessant, gerade mitzuerleben, wie hier auch die Wahrnehmung dann eine ganz andere ist, ne? Weil halt bei Microsoft diese das eigentlich aus genau dem umgekehrten Grund passiert. Die haben zu viel Geld und haben sich mit zu viel Geld einen zu großen Publisher gekauft und haben jetzt zu viele Spiele, die sie eigentlich an, wenn sie nur auf die Xbox sich fokussieren, zu wenig Leute vertreiben könnten. Und deswegen machen sie das jetzt immer größer und größer und größer. Und das ist für so eine große Firma ein nice-to-have-Problem. Für uns ist es alles ein bisschen anstrengend, mitzuerleben, was die da machen, weil man sich denkt, ihr redet euch um Kopf und Kragen mit euren Xbox-Fans. Aber ein Problem, das, glaube ich, Sega gern gehabt hätte damals.
Finde ich genauso, dass diese Parallelen so interessant sind, weil sie aus so unterschiedlichen Richtungen kommen. Ja. Ein Moment der Stärke, der zu einem Exit führt, weil der Moment der Stärke halt nicht aus den unmittelbaren Erfolgen im Konsolenspace stammt, sondern daraus, dass halt Microsoft das eine der reichsten Firmen des ganzen Planeten ist. Und bei Sega war es genau umgekehrt. Genau wie es ja so auch ist, dass diese parallel entsteht, weil Sega Mitte der 2010er genau das aber auch gemacht hat, ne, mit dem wir holen uns Studios, die halt mit Sega gar nichts zu tun haben, wie halt ein, jetzt habe ich den Namen vergessen, die Entwickler von Total War. Nicht Relic, sondern
Creative Assembly.
Dankeschön, Creative. Ich habe irgendwie immer so ein Ding, wo ich die beiden verwechsel. Creative Assembly kaufen wir zum Beispiel. Wir verkaufen Sports Interactive, so etwas, wo dann ja auch nicht mehr alle Studios in der Form existieren und nicht alle von Erfolg gesegnet sind. Ich gucke zum Beispiel auf Secret Level, die dann als Konsequenz Golden Axe Beast Rider, Iron Man 1 und Iron Man 2 gemacht haben. Und dann hat Sega gesagt, wir würden euch dann jetzt mal schließen. Das ist ja auch tatsächlich eine gewisse Parallele, die man da wieder ziehen kann, auch wenn natürlich zeitlich ein bisschen versetzt ist.
Ich glaube aber, dass Sega jetzt gerade in einer sehr guten Position ist und man hat ja gemerkt, dass dieser Nostalgie-Angriff mit Crazy Taxi und Jet Set Radio und so, dass der funktioniert. Ne? Also da sind ja Leute sehr hellhörig geworden. Ich finde jetzt die Art und Weise, wie das gemacht wurde, im Nachhinein nicht mehr ganz so schön, weil das offensichtlich alles noch nicht annähernd fertig genug war, um gezeigt zu werden. Aber es ist ja teilweise auch schon geleakt vorher. Und wir ja jetzt gerade in einem Punkt sind, wo Shinobi scheinbar in den Startlöchern ist, aber Jet Set Radio und Crazy Taxi lassen noch auf sich warten. Ich glaube, dass sie in Zukunft auch noch Marken haben, mit denen sie weiter diese Nostalgie-Schiene bedienen könnten, weil wenn sie so ein richtiges neues Fantasy-Star machen würden oder das zumindest nochmal anders probieren würde. Es gibt ja auch Phantasy Star Online 2, aber das ist so ein richtiger Microtransaction Abgrund, in dem man da stürzen kann. Aber auch so Marken wie Grandia oder so, also da gibt es durchaus Methoden, wie man, wobei Grandia, glaube ich, gar nicht Sega gehört als Marke, oder? Das lass mich das mal kurz checken nebenbei. Oh, aber auf jeden Fall gibt's, haben sie, glaube ich, noch ein bisschen Munition, mit der sie da ja aktiv werden könnten in der Zukunft und halt ihre starken Reihen, die ja sowieso weiter bestehen. Und ich meine, man muss auch wertschätzen, ne? Sowas wie Metaphor Re Fantasio ist ja wirklich eine neue IP, die da geschaffen wurde. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass sowas auch noch passiert.
Und genau das sind dann ja auch die Spiele wie Metaphor, die dazu führen, dass es ja so einen positiven Outlook gibt, ne? Weil Like a Dragon Infinite Wealth, das erfolgreichste Spiel dieser Reihe, dann kam Metaphor, das erfolgreichste Spiel dieser Reihe und mit Reihe meine ich halt irgendeine Art und Weise Ableger und Sequels zu Persona, was ja wiederum dann einen Erfolg nach dem anderen gefeiert hat. Persona 5 war das erfolgreichste, war Royal erfolgreich, dann war der Persona 3 Reload das erfolgreichste. Offensichtlich befinden die sich da in einem gerade noch, also einem gerade, macht das den Anschein, als ob dieses Wachstum erstmal nicht aufhört. Zumindest gibt es gerade noch keinen Anschein. Immer wenn sie was, dieses große neue Ding machen, was so richtig ein Hallmark-Release für Sega ist, dann kommt auch die Meldung danach, hey, übrigens, das ist jetzt wieder das Erfolgreichste gewesen in dem Verhältnis der vorherigen Reihe. Und was das Bessere ist, kannst du dir ja eigentlich gar nicht erhoffen in der Form mit so Spielen wie halt Metaphor oder wie mit Like a Dragon, weil das ist so nicht selbst, das ist so doll nicht selbstverständlich, das darf man gar wirklich, wirklich nicht vergessen, wie ab vom Mainstream in Europa und den Vereinigten Staaten ein Persona dreimal war, als das erschien. Ne? Das war nicht Final Fantasy und man kann argumentieren, dass es immer noch nicht Final Fantasy ist, aber ich glaube, nach Final Fantasy 16, wenn wir dann zu Final Fantasy 17 und Persona 6 kommen, ich glaube ehrlich gesagt, diese beiden Marken haben keinen großen Unterschied mehr in der öffentlichen Wahrnehmung hier im Westen. Und allein, dass ich darüber spekuliere, dass das der Fall sein könnte, ist schon ein immenser Erfolg.
Ja, weil Final Fantasy sich auch so stark verändert hat in der Wahrnehmung, habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber also da sind wir beide auch unter anderem der Meinung, dass die Spiele einfach hinter den Erwartungen zurückblieben. Und das kannst du über die letzten SMT-Spiele weniger sagen. Ja. Deswegen, das hat dann sicherlich auch damit einen Zusammenhang und mit der Konsolenexklusivität. Vielleicht auch noch, wobei da ja das bei Persona ja auch der Fall war, eine ganze Zeit lang. Ne? Grandia gehört übrigens aktuell scheinbar Gung Ho Online Entertainment.
Ach so, interessant.
Habe ich gerade gesehen. Zumindest ist das der letzte Publisher der letzten Grandia-Projekte gewesen. Also das liegt dann wohl nicht bei Sega.
Ich möchte auch einmal aus dieser Zeit noch ein konkretes Spiel gerne erwähnen, einfach auch, weil das gut passt zu den Nachrichten der letzten Monate, dass ich wirklich ganz dolle Erinnerungen an Condemned Criminal Origins habe.
Und das war
was tatsächlich auch ein Sega-Titel war, ganz genau. Halt von Monolith, die vor kurzem geschlossen werden, darauf spiele ich gerade an. Wirklich, und das war ein Spiel, was diese anfängliche Xbox 360-Zeit, wo ich es da auch gespielt habe, wirklich für mich mitgeformt hat, weil es so ein Grafikhammer war, zumindest meines Eindrucks nach damals, weil es auch mich in der Geschichte und der ganzen Präsentation und dem Gameplay in allem halt ultra gepackt hat und richtig mir Angst dann auch bereitet hat. Und das ist halt so ein ganz perfektes Beispiel von einem Titel, den niemand vor 2005 oder sagen wir mal, den jemand 2000 oder 1999 mit einem Sega in Verbindung gebracht hätte, natürlich.
Nee.
Aber sie haben da investiert und sie haben dann ja auch noch ein Sequel danach ermöglicht. Welche Qualität das jetzt erreicht hat, sei mal eine andere Sache, sei eine andere Diskussion. Ich finde das aber einfach super cool, dass auf dieser Ebene dort eine Investition geschah und da, glaube ich, auch Spiele ermöglicht wurden, die wir sonst nicht gesehen hätten. Und ja, da haben wir dann auch Flops bekommen, klar, aber wir haben auch zahlreiche einzigartige, coole Projekte bekommen.
Ja, und teilweise auch Projekte, wo man sagen würde, oh, heute nochmal so eine Neuinterpretation davon, finde ich eigentlich ganz spannend. Bei sowas wie Valkyria Chronicles gab es ja dann auch vor jetzt nicht allzu langer Zeit, aber inzwischen doch schon wieder langer Zeit mit Teil 4 dann wirklich nochmal ein Sequel, das die Reihe nicht wirklich fortbewegt hat, also eigentlich nochmal so ein Ding war von, wir machen Teil 1 nochmal. Hat dann Spaß gemacht, ist aber jetzt nicht das Spiel gewesen, das vielleicht die Reihe zu neuer Größe hätte verhelfen können. Aber da gibt es noch andere. Ich bin ja, wie gesagt, 2022 nochmal zum Saturn gekommen. Da wurde ich quasi geinfluenced ganz stark von dem YouTube-Channel Pandamonium, der ganz wunderbare Videos macht zu Virtua Cop, zu Sega Rally, zu einzelnen Saturn-Spielen. Die sind super ausführlich, ganz viele Interviews und so haben wir ja schon ganz oft empfohlen. Kann ich hier auch nur nochmal weiter bestätigen. Zuletzt gab es ein cooles Interview mit dem Sänger des Daytona-Themes zum Beispiel.
Geil.
Und habe dann halt Spiele nachgeholt wie Sega Rally oder halt Virtua Cop, wirklich mit der Lightgun gespielt auf dem CRT-Fernseher. Oder auch mal die Saturn-Version gespielt von Biohazard, also von Resident Evil, die ja dann auch so einen ganz anderen Look und Feel hat als die PlayStation-Version. Und da eine Wertschätzung für gewonnen für diese Konsole, die ja auch schon viel probiert hat, ne? Wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, dass es an mehreren Stellen dann gescheitert ist irgendwo. Aber gerade wenn du dir die japanische Softwarebibliothek anguckst, da gibt es einfach immer noch sehr viel zu holen, das wir einfach gar nicht kennen. Ganz viele Spiele, die es nie zu uns geschafft haben, weil das dann so eine Japan-fokussierte Konsole war, weil dort war sie halt erfolgreich. Und trotzdem, aber wenn ich mir heute überlege, also ein Virtual Cop, weiß ich nicht, ob man das irgendwie heute nochmal zurückbringen könnte. Aber einen Sega Rally fände ich einfach richtig geil. Würde ich gerne nochmal nehmen.
Ja, das ist auch gut möglich, glaube ich. Ich glaube, Sega zeigt, dass sie immer mal wieder bereit sind, Experimente zu wagen. Natürlich nicht mal ansatzweise mehr in der Form, wie sie das in den 10ern gemacht haben oder in den 2000ern noch mehr gemacht haben mit so einer Masse an Spielen. Aber immer mal wieder gibt's das. Und das Tolle bei Sega, wenn sie das machen, ist, finde ich, wenn sie das probieren, dann sind sie auch wirklich all in damit. Das heißt dann, wenn sie das probieren und das einen Erfolg feiert, dann bleiben sie da dran. Du siehst es ja auch jetzt bei sowas wie Two Point Hospital oder sowas, ne? Und dann Two Point Museum. Das ist eine Reihe, das haben sie probiert, das war erfolgreich, also supporten sie das auch weiter. Und ich glaube nicht, dass Two Point eine Spielereihe ist, die jetzt FIFA-Geld macht. Das ist für viele, 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 viele Publisher ein Ausschlussgrund, wenn sie eine gewisse Größe erreichen. Und Sega ist einer der Publisher, die zu Third-Party-Entwicklern gehen, beziehungsweise die immer noch Pitches annehmen von Third-Party-Entwicklern und halt sehen, okay, das wird jetzt kein Live-Service-Megatitel, den wir für 100 Jahre finanzieren können und damit endloses Geld machen, sondern das ist ein cooler Titel, der hoffentlich Geld bringt. Und wenn das diese Erwartungen erfüllt, die scheinbar realistisch sind, im Gegensatz zu sowas wie Square Enix mit ihren Erwartungen, dann bekommt man mehr davon. Und ich glaube, deswegen wäre es halt auch so eine schöne Geschichte mit so etwas wie den Sega Rally-Spielen und würde halt auch Sinn ergeben für mich. Das ist ein Titel, der, glaube ich, nicht unglaubliche Gelder verschlingt, um entwickelt zu werden. Ist eine Marke, die sie besitzen. Warum denn nicht, hey, oder weißt du was, Tom, warum denn nicht als lizenzierter Titel? Das ist doch auch so ein Ding. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein anderes Team ganz, ganz wunderbares Spiel draus machen kann. Auch da, dem sind sie ja scheinbar offen eingestellt gegenüber.
Ich fände es super cool, wenn das vor allem aber seiner Arcade-Wurzel treu bleibt, also ein arcadiges Spiel bleibt und jetzt nicht noch eine Simulation wird, weil von Rennsimulationen haben wir mehr als genug auf dem Markt. Und dass man da nochmal reingeht oder vielleicht auch sowas, wie es Nintendo macht, ne? Könnte ja auch eine Koop sein, Sega Rally 99, einfach die alte Sega Rally-Grafik, aber mit 99 Teilnehmern auf der Strecke, finde ich irgendwie auch sehr lustig. Ja. Als so eine Multiplayer-Variante davon. Da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, wie du auch sowas wiederholen kannst. Und ich meine, ich habe bei Sega auch das Gefühl, dass es zumindest nicht unmöglich ist, dass diese Projekte dann nicht immer sofort, und das hast du ja gerade auch ein bisschen mit angedeutet, diese AAA-Dinger, dieses riesige Budget sein müssen, sondern es auch mit einem kleineren Budget und einem überschaubaren Erfolg ein tolles Spiel werden kann und ein tolles Projekt werden kann. Und ich mir auch angucke, wie zum Beispiel die Like a Dragon-Reihe sich wiederverwertet, ne? Einfach ihre Assets wieder benutzt und sowas. Und mir denke, das ist halt work smart, not hard. Es einfach sinnvoll ist, auf diese Art und Weise auch zu arbeiten. Deswegen, ja, muss, finde ich, jetzt nicht das AAA-Riesending werden. Ja. Und wäre vielleicht sogar smarter auf die Art und Weise.
Ich wollte gerade sagen, würde gar nicht so gut passen zu dieser Reihe, finde ich. Ich finde, Sega Rally ist immer ein sehr fokussiertes, kleineres Spiel, Kleiner, ich mein, damals, richtig gesagt, aber es ist jetzt nicht das Große. Weißt du, wenn jetzt Troy Baker und Nolan North dort rumkommentieren würden wie in Dirt, das fände ich ein bisschen seltsam, darauf will ich
bitte
hinaus.
Nicht. Ja, ja, ja. Aber ich meine, zur damaligen Zeit war es halt Grafikreferenz, ne?
Ja,
ob du da nochmal wieder hin zurückkommst, ist die andere Frage, aber ich bin der Meinung, das muss auch nicht unbedingt sein.
Mhm. Okay, Tom, ich würde sagen, von mir aus könnten wir dann zum Ende dieses Podcasts entkommen, dieser Erinnerungen, die wir an Sega mit euch gerne mal geteilt haben. Das hat mir viel Freude bereitet. Immer an euch auch die Frage, falls ihr vor allen Dingen in der Zeit so um den Saturn rum auch ganz zentral Kindheitserinnerungen habt oder wenn ihr da vielleicht schon jugendlich erwachsen wart, auch konkrete Erinnerungen habt, teilt sie sehr, sehr gerne mit uns in den Kommentaren hier bei wahlweise bei YouTube oder halt natürlich auch bei Patreon oder bei Steady. Wir lesen uns da natürlich alles durch und sind da immer interessiert daran an euren eigenen Erfahrungen und Meinungen dazu. Ich habe ich habe so eine Wertschätzung durch diesen Cast und durch die Recherche für diesen Cast für Sega auch nochmal gewonnen, weil ich auch lange mir keinen Überblick mehr selber gegeben habe, quasi, was ist denn der Stand von Sega so? Was sind jetzt nochmal genau die Titel, die von denen zu denen gehören? Was veröffentlichen die im Jahr? Es war immer so eine vage Wahrnehmung, aber keine genaue Aufführung. Und das hat mich echt beeindruckt zurückgelassen von dieser Firma, die ich jetzt auch nicht völlig kritiklos in den Himmel loben möchte. Ich habe es einmal kurz als Nebensatz deswegen auch erwähnt, dass sie geschafft haben, Creative Assembly und Total War ganz schön runterzuwirtschaften. Creative Assembly hat einen wesentlichen Teil ihrer EntwicklerInnen verloren und die wurden gekündigt, weil diese Spiele nicht mehr die Erfolge gefeiert haben, weil die Monetarisierung, die Sega denen aufgedrückt hat, zahlreiche Fans der Reihe weggedrückt hat, sodass jetzt eine 180-Grad-Wendung gemacht werden musste. Und das ist etwas, für das die absolut die Verantwortung übernehmen müssen. Das sind für mich aber die Ausnahmen und die Regel sind eher Geschichten, wo ich denke, cool.
Es gab ja auch ihr eigenes Live-Service-Spiel, wie hieß denn das nochmal, das auch noch bevor es so richtig an den Start ging, eingestampft wurde.
Weiß ich gar nicht, was du meinst.
Habe ich schon wieder vergessen, wie der Name von dem Ding war, aber das war halt auch so ein Thema. Da gibt es auf jeden Fall auch solche Beispiele für. Und dann parallel gibt es auch so Geschichten wie die Sonic-Filme, die gerade total durch die Decke gehen, wo sie auch auf der Ebene, also im multimedialen Bereich einfach richtig, richtig groß werden können. Parallel witzigerweise zu Nintendo, bei denen das ja gerade auch richtig gut klappt. Werden wir noch, also ich glaube, man muss jetzt nicht befürchten, dass es irgendwie Sega bald nicht mehr geben wird oder so. Ich glaube, da werden wir noch viel haben, was auf uns zukommt.
Auf jeden Fall. Sehr cool. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, lieber Tom. Ich wünsche dir noch ein wunderbares Wochenende. Vielen Dank und euch natürlich genauso da draußen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüssi.